Meine Damen und Herren, ich möchte Sie herzlich begrüßen zur Podiumsdiskussion Open Source Kryptosoftware, ein Weg zu mehr Sicherheit, insbesondere im E-Commerce. Fragen, die auf dieser Diskussion angesprochen werden, sind: Führt das Offenlegen der Programmquelltexte bzw. das Konzept der freien Software zu sicheren Programmen als die klassische Softwareentwicklung? Führt die Offenheit der Programme zu größerer Verwundbarkeit? Warum und in welchen Bereichen kann der Einsatz von Open-Source-Sicherheitssoftware sinnvoll sein oder eben auch nicht? Welche Auswirkungen hat das Offenlegen bzw. das öffentliche Entwickeln von sicherheitskritischen Protokollen und Programmierschnittstellen? Wie sind proprietäre Erweiterungen solcher offenen Standards zu bewerten? Sollten im elektronischen Bank- und Warenhandel, also im E-Commerce, nur offene Standards oder sogar nur Open-Source-Software eingesetzt werden? Wird damit der Missbrauch der Kundendaten und die Verletzung der informationellen Privatsphäre effektiver verhindert? Kann so der Verunsicherung der Benutzer im E-Commerce, beim Homebanking und bei der internetbasierten Kommunikation entgegengewirkt werden? Stellt die Offenheit und die daraus resultierende Kontrollierbarkeit durch jedermann einen wichtigen Wert in unserer Demokratie dar? Sie sehen, da kommen die Fragen ein bisschen weg vom technischen Kontext auch. Können wir uns als demokratische Gesellschaft, die zunehmend von ihren IT-Systemen in kritischer Weise abhängig ist, geschlossene Systeme überhaupt noch leisten? Welchen und wie viel Einfluss sollten die Techniker auf die Gestaltung der politischen Rahmenbedingungen für eine sichere IT haben bzw. nehmen? Das war so eine Übersicht über den Fragenkomplex, der hier auf der Podiumsdiskussion behandelt wird. Ich möchte Ihnen noch kurz die Teilnehmer vorstellen. Von links nach rechts haben wir den Herrn Werner Koch. Er ist Hauptentwickler bei GNU Privacy Guard. Daneben den Herrn Fox. Er ist Geschäftsführer und Security Consultant bei der Secorvo Security Consulting GmbH und Mitherausgeber der DUD. Daneben den Herrn Suckwart vom Bundeswirtschaftsministerium. Er ist Referent für wirtschaftspolitische Fragen der Sicherheit in der Informationstechnologie. Der Moderator, Herr Maus, er ist Sicherheitskonsultant. Herr Brandl von Infineon Technologies, er ist tätig im Bereich der Chipkarten. Und Dirk Kuhlmann von den Hewlett-Packard Laboratories, ebenfalls ein Security Engineer. Mein Name ist Florian von Samson. Ich habe diese Veranstaltung für Sie organisiert und ich wünsche Ihnen viel Spaß bei dieser Podiumsdiskussion.
Guten Morgen alle zusammen. Ich möchte erstmal das Publikum begrüßen, mich für Ihr Interesse an dem Thema bedanken. Ich hoffe, dass sagen wir mal, die Zahl der Interessierten nicht das gesamtgesellschaftliche Interesse an dem Thema widerspiegelt. Dann möchte ich das Podium begrüßen. Wir haben hier sehr interessante Diskussionspartner und ich möchte dann gleich die erste Frage in die Runde werfen, nämlich: Führt das Offenlegen der Programmquelltexte bzw. das Konzept der freien Software überhaupt zu sicheren Programmen als in der klassischen Softwareentwicklung?
Ich denke, meine Position ist in dieser Beziehung ziemlich klar und vom Sicherheitsstandpunkt sage ich halt, dass die Offenlegung der Programmquelltexte unbedingt notwendig ist, damit man das kontrollieren kann. Ich denke, da besteht im Grunde auch Konsens darüber. Meiner Ansicht nach reicht das aber nicht. Wir brauchen wirklich freie Software. Das heißt, dass auch jeder theoretisch Änderungen an der Software machen kann, damit er einen Anreiz hat, sich auch die Software genau anzusehen. Wir haben das gesehen bei PGP letztens, das ist keine wirklich freie Software, obwohl die Quelltexte vorhanden sind und da sind Fehler drin. Man hat halt keinen Anreiz, irgendwelche Änderungen dazu machen, sich den Programmtext näher anzusehen und deswegen sage ich halt, dass wirklich freie Software unter einer freien Lizenz unbedingt notwendig ist für sichere Programme im Sicherheitsbereich.
Ja, ich vertrete mal eine Gegenposition, zumindest zum Teil. Die Frage stellt sich ja eigentlich, wie stark trägt dieser Fakt eigentlich dazu bei, dass Fehler vermieden werden oder Fehler nicht enthalten sind. Und das schönste Beispiel ist eigentlich so diese typische Regierungssicherheit. Man kann eigentlich das dann unterscheiden in zwei Gruppen von Beteiligten, zum Beispiel eine Gruppe jenseits des Atlantiks, bei der ganz bestimmtes Krypto-Know-how besteht und die natürlich alles tut, um dieses Know-how möglichst nicht breit dann in der Welt zu verteilen. Das heißt, aus dem Grund wird dann Software, Algorithmen, Protokolle eben möglichst nicht offengelegt. Und die andere Gruppe besteht eigentlich, sagen wir es mal, aus den Nehmerländern, die sich unsicher sind, ob eigentlich ihre Lösungen wirklich sicher sind. Und was tut man in dem Fall? Man verbirgt einfach die Lösungen, um einfach dem Angreifer noch ein zusätzliches Stück Schwierigkeit zu bereiten. Es gibt zwar dieses berühmte Kolmogorov-Axiom bei Sicherheitssystemen, jedes Stück Software oder jeder Algorithmus muss so sicher sein, dass ich ihn publizieren kann, veröffentlichen kann. Die Sicherheit muss eigentlich im Schlüssel oder in der Verwaltung des Schlüssels liegen. In der Praxis sieht es eben so aus, dass ich mit endlichen Mitteln eigentlich nicht nachweisen kann, dass Software per se sicher ist. Und wenn ich sie innerhalb kürzerer Zeit einsetzen muss, produktiv einsetzen muss, dann habe ich einfach nicht Zeit, wie zum Beispiel bei Linux, eine Diskussion über mehrere Jahre hinweg abzuwarten, ob es sicher ist, wo die Schwierigkeiten liegen. Das heißt, in der Praxis zeigt sich dann eben, dass ganz bestimmte Realisierungen, ja, ich weiß nicht, ob es gut ist, aber doch aus Verständnis oder aus nachvollziehbaren Gründen eigentlich dann geheim gehalten werden.
Ich gehe mal einfach da rein. Guten Morgen zusammen. Recht schönen Dank nochmal auch für die Einladung. Ich glaube, ist immer noch nicht so ganz gewöhnlich, dass auf einem Linux-Tag die Bundesregierung vertreten ist. Finde das aber gut und bin auch gerne gekommen. Herr Brandl, Regierungsaktivitäten haben Sie angesprochen, in der Tat. Das ist ein großes Problem, das wir sehen. Nicht umsonst hat die Bundesregierung, die jetzige Bundesregierung, müssen wir ja gerade sagen, nach langjährigen Diskussionen letztlich im Juni letzten Jahres diesen sogenannten Krypto-Eckwertebeschluss getroffen. Das ist die Grundlage, auf der viele, viele jetzt arbeiten können, nicht wahr? Und das ist etwas, was wir auch durchgesetzt haben gegen mit auch befreundete Staaten. Wir können da ja offen drüber reden, nicht wahr? Wir sind unter großem Druck der Amerikaner gewesen, die Dinge nicht so zu tun. Das muss man sich auch ab und zu schon nochmal vergegenwärtigen. Und die vorherige Bundesregierung hat sich ja da auch in der Person des einen oder anderen etwas schwerer getan, die Interessen der großen Mehrzahl der Nutzer zu realisieren. Und ich denke, da sind wir jetzt auf einem guten Weg. Aber wir können nicht da stehen bleiben. Die Bundesregierung hat jetzt mit diesem Beschluss, der zunächst nur mal die Situation in Deutschland geklärt hat, eine Grundlage gelegt. Das müssen wir weiter vertreiben. Wir haben Probleme in der EU, da sehen das nicht alle gleich. Und auch, sage ich mal, selbst wenn die USA in der letzten Zeit zu Beginn des Jahres mit den Erleichterungen in den Exportkontrollfragen sich offensichtlich etwas bewegt haben, aber die Dinge sind auch da noch nicht gegessen. Und von daher kann ich nur sagen, in der Tat, und da kommen wir wieder auf Open Source, hier haben wir eine Möglichkeit, nicht per se und automatisch die totale Sicherheit und Vertrauen zu generieren, aber wir haben einen Ansatzpunkt, überhaupt etwas zu tun.
Ja, ich denke, Herr Sogwart hat das Licht des Bundesministeriums noch ein bisschen unter den Scheffel gestellt, denn solche Aktivitäten wie GNU Privacy Guard und andere Aktivitäten der Bundesregierung, die ganz klar Richtung Offenlegen von Softwarezielen gehen, ja noch weit über das hinaus, was das Eckwertepapier beschreibt. Denn da geht es natürlich zunächst mal um grundsätzliche Fragen wie die Freiheit der Nutzung von Kryptographie. Natürlich eine ganz zentrale Grundlage, aber ich denke, die Bundesregierung ist da deutlich weitergegangen. Wenn ich jetzt aber den Blick werfe auf die Frage, die im Raum steht, hilft uns offene Software für Sicherheit? Will ich einen Schritt zurück tun, nämlich die Frage stellen, was hilft uns überhaupt für Sicherheit, wenn wir Software verwenden, wenn wir Software entwickeln, Software einsetzen, vertreiben. Und nach meiner Überzeugung sind es zwei Elemente, die auch leicht vermischt und nicht immer so sauber auseinandergehalten werden. Das eine ist, dass wir sichere Verfahren benötigen. Das heißt, wir brauchen Verfahren, wo wir überzeugt sind, Kryptoalgorithmen, Kryptoprotokolle und so weiter, wo wir überzeugt sind, dass die keine prinzipiellen Fehler enthalten. Das ist zunächst eine Diskussion, die oft wissenschaftlich geführt wird, an der auch viele mitarbeiten, wo es aber ganz wesentlich ist, dass diese Verfahren wirklich die Sicherheit auch garantieren, die man in sie setzt, das Vertrauen, das man in sie setzt, rechtfertigen. Und dort tut sich sehr viel im Bereich Standardisierung von Kryptographie. Wenn man 10 oder 15 Jahre zurückdenkt, zu einer Zeit, an der ich erstmals mit Sicherheit in Kontakt gekommen bin, da war es üblich, proprietäre Verfahren zu entwickeln. Davon sind wir weit weg. Also was wie Open Source gibt es im Bereich Algorithmen schon längst. Open Algorithmen sozusagen sind etwas, was der ganz klare Trend in der Sicherheit ist. Daneben gibt es aber die Korrektheit. Und da, bei der Korrektheit der Implementierung, werden die meisten Fehler gemacht. Noch so standardkonforme Implementierungen können in der Realisierung erhebliche Fehler enthalten. Und da ist Open Source natürlich ein wichtiges Element. Grundsätzlich gilt aber, dass man auf verschiedene Arten die Korrektheit einer Implementierung sicherstellen kann. Da es bis heute keine vernünftigen Beweisverfahren gibt, mit denen wir sicherstellen können, dass ein Programm genau das und vor allen Dingen nichts anderes tut, was ja in der Sicherheit wichtig ist, als das, was es tun soll, sind wir darauf angewiesen, mit klassischen Review-Verfahren zu arbeiten. Es müssen viele auf eine Source drauf gucken, dann haben wir mehr Gewissheit oder mehr Vertrauenswürdigkeit in diese Software. Das heißt, das Review durch Dritte, durch mehrere andere ist wesentlich, da ist Open Source eine Möglichkeit, wobei Open Source sowas ist wie Hoffnung. Ja, denn wir haben mit Open Source natürlich nicht die Garantie, dass wirklich auch jemand drüber guckt. Wir haben nur für jeden die Chance, dass er drüber guckt. Und natürlich wird der Kunde später, der das Produkt kauft, nicht selbst diesen Source analysieren, selbst wenn er es könnte, siehe PGP, sondern er lädt sich das Executable rüber und startet es. Und wenn ich jetzt mal die vielen sicherheitsrelevanten oder sicherheitsinteressierten frage, die PGP in der Welt einsetzen, bin ich überzeugt, dass die wenigsten den Source selber übersetzt haben, geschweige denn gar geprüft, obwohl er open ist. So, das heißt also, Open Source ist was Potenzielles. Es kann Sicherheit bieten durch Review. Es kann aber auch, und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt in der Frage, sollen Unternehmen ihre Sourcen veröffentlichen? Es kann implizit dazu führen, dass Sourcen besser werden. Denn dadurch, dass die potenzielle Chance besteht, dass jemand drüber guckt und einen Fehler entdeckt, was ja geschäftsschädigend sein kann, führt es dazu, dass sicherlich mit wesentlich mehr Sorgfalt Sourcen überprüft werden. Daneben gibt es aber ein drittes Bein, was man nicht vergessen darf. Und das ist etwas, was möglicherweise noch mehr Vertrauenswürdigkeit generieren kann von Sourcen, nämlich die Evaluation, auch etwas, was beispielsweise durch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik stark gefördert wird. Das heißt, das Review von finanzierten Experten, die Sourcen durchschauen, das ist allerdings ein teurer Spaß und führt in der Regel dazu, dass Produkte auch teurer werden.
Ja, guten Morgen. Ich würde gerne eine differenzierte Position hierzu einnehmen. Offenheit von Software und größere Sicherheit. Allein durch die Veröffentlichung der Software wird Sicherheit unter Umständen nicht zusätzlich gewährleistet. Denn wie schon gesagt, das 1000-Augen-Prinzip ist nur so weit nützlich, wie tatsächlich 1000 Augen über diesen Code gehen. Zuerst mal für Firmen ist es konzeptionell von ziemlicher Bedeutung, das Prinzip Open Source zu unterscheiden in Zugänglichkeit von Source Code und freier Verfügbarkeit, kommerziell freier Verfügbarkeit von Source Code. Dort sind dann Geschäftsinteressen im Spiel, die teilweise ja auch ernst genommen werden müssen. Ich würde diese Frage gern dahingehend untersuchen, ob die Offenlegung des Source Codes möglicherweise auch ohne freie Zurverfügungstellung im Sinne der Nutzung nützlich ist. Dazu muss man erstmal sagen, nun ja, der Code muss angeguckt werden. Dass die Freigabe von Source Code nicht unbedingt dazu führt, dass die im sicherheitsrelevanten Bereich unter die Lupe genommen wird, das heißt also mit sicherheitstechnischen Verfahren überprüft wird, ist auch relativ klar. Denn die Anzahl der Beteiligten hier an der Podiumsdiskussion zeigt ein Stück weit auch, dass es sich beim Security-Bereich, gerade im Bereich von Open Source, immer noch um eine relativ kleine Gruppe handelt. Das heißt auch wiederum, Peer Review ist sicherheitsmäßig nur dort interessant, wo tatsächlich auch Leute mit einem gewissen Sicherheitsbackground durch den Code gehen und sich anschauen, ob dort Probleme vorhanden sind oder nicht. Insgesamt wird diese Diskussion ja nicht nur auf Linux-Kongressen geführt, die rückt immer weiter auch ins Zentrum wissenschaftlichen Interesses. Das letzte Beispiel war großer IEEE-Kongress im Mai jetzt diesen Jahres in Berkeley, wo ein Meinungsbild gefragt wurde von Leuten, die im Bereich Security tatsächlich tätig sind, ob die Offenlegung von Source Code Sicherheit erhöht oder nicht. Das war sehr interessant. Vor der Diskussion gab es ein Meinungsbild von ungefähr 60 pro zu 40 dagegen. Nach der Diskussion waren 25 pro, 25 contra und 50 ja, aber mit bestimmten Einschränkungen und unter bestimmten Bedingungen, die wir noch nicht kennen. Und um diese Bedingungen rauszubekommen, sind wir, glaube ich, auch ein Stück weit hier und wollen gemeinsam diskutieren.
Darf ich noch mal so kurz dazwischen? Da fiel eben das Wort Standardisierung, da fiel das Wort auch Überprüfung, Evaluierung. Wir kommen da teilweise vielleicht noch im Laufe des Gespräches drauf. Aber ich sag mal so, aus einer generellen Perspektive auch von Politik, jetzt nicht nur Wirtschaft, sondern auch so ein bisschen genereller Politik, nicht wahr? Wenn diese gesamten IT-Infrastrukturen mittlerweile unser aller Leben ja mehr und mehr bestimmen und noch mehr bestimmen werden in der Zukunft, dann kommt dem eine solche ungeheure Basic-Infrastruktur-Bedeutung zu, dass ich mich eigentlich fragen muss, gibt es nicht eine größere Verantwortung auch der Hersteller? Da gucke ich also hier auch in die Richtung, nicht wahr? Hier sind große Firmen am Tische, die eigentlich ihrerseits schon viel mehr Verantwortung übernehmen müssten bei der Entwicklung ihrer Produkte. Und ich sag mal was Provozierendes, so ähnlich wie man bei einem Auto sagt, Bremsen müssen so und so ausgebaut sein, sonst bekommt er keine Betriebszulassung. Wenn Sie Ihre Verantwortung nicht wahrnehmen bei solchen Infrastrukturen, bei ganz wichtigen Bausteinen, dann kommt irgendwann der Druck, dass der Staat dann da Vorgaben machen muss, was wir eigentlich ja nicht wollen in unserem System.
Also das ist ein Punkt, auf den wir später in der Diskussion sicherlich nochmal zurückkommen werden. Open Source bietet sicherlich die Chance, das haben wir, also da haben wir ja einen Konsens, durch überhaupt die Verfügbarkeit des Codes, dass man reinschauen kann und es ermöglicht, sowohl, sagen wir mal, Review durch Einzelne mit unbekannter Qualifikation, es ermöglicht auch den professionellen Review, damit sind wir sehr viel weiter als bei vielen kommerziellen Produkten. Aber es hat natürlich auch das Problem, dass dem, der, sagen wir mal, weniger lautere Absichten hat, der Code auch zum Review offen steht. Das heißt also, er kann seine Angriffe viel gezielter planen und da stellt sich dann die Frage, fangen wir uns über die Offenlegung eben auch eine grundsätzlich größere Verwundbarkeit ein als bei proprietären Programmen oder muss man realistischerweise sagen, wer diese Information über ein proprietäres Programm haben will, der kann mit genügender krimineller Energie die sich genauso gut beschaffen.
Der kleine Unterschied besteht eigentlich darin, wie groß ist der Aufwand oder wie groß ist diese genügend kriminelle Energie, um mir zum Beispiel die Information über die internen Sicherheitsstrukturen eines Systems, also das andere da, zu beschaffen. Es ist das typische Problem von Firmen, die Sicherheitssoftware eben für dieses andere Betriebssystem entwickeln. Die Unterlagen, die Treiber und so weiter werden nicht offengelegt. Das heißt, es gibt dann einzelne geniale Entwickler, die kämpfen sich mühsam irgendwie durch den Code durch, versuchen in das Ganze dann die Sicherheitskomponenten noch nachträglich einzuflicken. Hat also positive und negative Seiten. Erstens, wie gesagt, man muss sich durchkämpfen. Es ist also nicht so ganz einfach, dann die Basis für einen Angriff zu finden, aber es ist sicher möglich. Nachteil ist eben, es ist auch nicht ganz einfach, die Sicherheit nachträglich hochzurüsten. Bei Public Sources ist es einfach so, ich habe das Ding vor mir. Ich kann mir es anschauen, ich kann in Ruhe nachdenken, ohne mich mit Vorarbeiten beschäftigen zu müssen, wo greife ich es am besten an oder wo sind die Schwachstellen. Und auch bei, sagen wir mal, bei Amateurangriffen ist Zeit eigentlich eine wichtige Rolle. Wie viel Zeit habe ich dafür, solche Systeme zu analysieren? Wenn ich das nach einem halben Jahr nicht schaffe, einfach weil mir gewisse Unterlagen fehlen, dann gebe ich es einfach auf, weil ich werde nicht dafür bezahlt wie bei anderen Organisationen. Das heißt, es ist eine unbekannte Information oder fehlende Information ist eine gewisse Barriere. Es ist keine hohe Barriere. Aber bei uns ist es zum Beispiel so, wir machen also Chipkarten und wir sind aus guten Gründen der Marktführer für Hochsicherheitschipkarten. Das heißt, wir stellen immer noch die einzige E4-zertifizierte Chipkarte her. Da müsste man dann vielleicht auch nochmal darüber was sagen, über die Vorgaben der Regierung oder der Politik. Wie viel Sicherheit braucht man eigentlich? Wie viel Sicherheit ist unterzubringen? Ist die Versteifung auf E4 und vor allem die Realisierung solcher Systeme wirklich dann förderlich für den breiten Einsatz von Sicherheit? Bei uns ist es eben so, dass zum Beispiel das Geheimhalten des Source-Codes in der Chipkarte bereits ein wesentlicher Teil der Sicherheitsmechanismen genau aus diesem Grund ist. Nehmen Sie zum Beispiel HBCI, den Homebanking-Standard, her. Der Standard ist allgemein verfügbar, den finden Sie im Netz. Aber keiner der Firmen, die den Standard realisiert haben in Source-Code, denkt auch nur im Entferntesten daran, diesen Standard dann offen zu legen, einfach weil die Angst haben und die Ängste sind begründet, dass man eben über irgendeine Implementierungsschwachstelle das Ganze dann kippen könnte. Also auch solche Dinge muss man da berücksichtigen.
Dem ist vielleicht noch hinzuzufügen, es kommt sehr, sehr stark auf die unterstellte Motivation von Angreifern an. Kriminalität ist ja in sich selbst auch eine ökonomische Aktivität. Sie mag keine legale sein, aber auch dort gibt es eine Investitions- und Nutzenrechnung. Und wenn die Investition den vermuteten Nutzen überschreitet, wird von der Aktivität oft Abstand gehalten. Wenn natürlich Motive hinzukommen, die es einfach mal zeigen wollen, dass es geht, gegen die hilft das ökonomische Argument nicht weiter. Aus Sicht desjenigen, der für eine Sicherheitsinfrastruktur zu sorgen hat, ist es so, dass heutzutage, glaube ich, niemand mehr garantieren würde, dass Systeme hundertprozentig sicher sind oder auch nur bis zu einem bestimmten Grade sicher sind. Deswegen ist die Forderung der Politik, die Industrie in die Verantwortung zu nehmen, zwar berechtigt, aber wenn sich teilweise mathematisch sogar nachweisen lässt, dass es da deutliche Schwierigkeiten gibt, bestimmte Zusagen auch tatsächlich zu machen, kommt man immer nur so weit, wie man tatsächlich kommt. Ja, ich denke, das reicht beinahe. Vielleicht noch ein weiterer Aspekt, wenn man tatsächlich die Sicherheit seiner Systeme nicht hundertprozentig garantieren kann, dann ist es vollkommen richtig, es geht in diesem Fall um Zeit. Das heißt also, aus Sicht des potenziell Angegriffenen sollte die Zeit der Detection, also des Aufspüren eines Angriffes und die Zeit der Reaktion auf diesen Angriff, diejenige Zeit überschreiten, die für einen schlussendlich erfolgreichen Angriff nötig sind. Und deswegen ist es zwar entgegen dem Kolmogorow-Prinzip, alles so weit öffentlich zu machen, dass man sich nur auf Schlüssel oder bestimmte kleine geheim gehaltene Bestandteile beschränken kann. Aber in der Praxis hilft es durchaus, wenn da noch eine zusätzliche nicht veröffentlichte Barriere zu knacken ist, die dann unter Umständen dem Systembetreiber die Zeit gibt, auf diesen Angriff auch zu reagieren.
Ich habe noch eine ganz kurze Anmerkung zum zu der Prüfung von freier Software, von Open Source Sachen. Und ein wesentlicher Punkt dabei ist, dass bei freier Software gibt es sowas wie Code-Sharing. Beispielsweise benutzt dieses Respawn, die IPsec-Implementierung unter Linux, benutzt Großteil des Codes und stammen aus dem GNUPG-Projekt. Und während die das geschrieben haben, hat der Entwickler davon sehr genau den Code von GNUPG betrachtet. Das ist halt von einem anderen Entwickler geschrieben worden und da guckt man halt, ob man da Fehler findet, ob man nicht selbst besser ist. Da gibt es halt so eine Art Konkurrenz dabei und tatsächlich hat er auch so kleinere Schwachstellen gefunden, die dann wieder gefixt wurden. Und dadurch, dass der gleiche Code in mehreren Projekten benutzt wird, kann man dabei auch sicher sein, dass er dann wirklich überprüft wird. Es waren nicht so viele Leute, aber wirklich Leute mit Kompetenz. Das dazu, zur anderen Sache. Mit Sicherheit durch Offenlegung. Ich denke, da haben wir einige statistische Daten. Wenn wir uns den Internet Information Server von Microsoft mal ansehen und ihn vergleichen mit Apache, dann gehen wir mal auf die Bugtrackliste und sehen uns mal an, wie viele Exploits es für den IIS gibt und wie viel es für Apache gibt im gleichen Zeitraum. Und ich muss ja keinem sagen, ich habe keine genauen Zahlen. Ich denke, das sind 90% ist CES und 10% vielleicht Apache, wenn nicht sogar weniger. Wobei beide ungefähr den gleichen Marktanteil haben oder Apache hat mindestens 50%. Ich weiß nicht genau, wie viel CES hat. Ich denke, das sind ziemlich eindeutige statistische Zahlen. Dann zur Zeit, wie gebraucht wird, um einen Angriff zu führen, irgendwas rauszufinden aus einem Programm, wo die Quelltexte nicht vorhanden ist. Windows 2000 ist noch nicht sehr lange auf dem Markt. Es gibt es noch nicht sehr lange. Es hat sowas, irgendeine System File Protection Sache. Da hat man durch Disassemblieren vor wenigen Tagen, vor ein paar Wochen herausgefunden, dass man die ganz einfach ausschalten kann. Jeder kann die ausschalten. Durch einen geheimen Wert, den man einfach einträgt. Also es hat nicht lange gedauert. Mit Quelltext kann man es natürlich schneller sehen, aber effektiv, Hersteller, die Source Code geheim halten, nicht freigeben, tendieren halt auch dazu, irgendwelche Workarounds oder Hintertürchen einzubauen, um es für sich einfacher zu machen und denken einfach, das findet eh keiner.
Ja, zu der Frage zwei Antworten. Die eine in Klammern ausweichend, bezieht sich auf die Bemerkung von Herrn Brandl. Meine persönliche Überzeugung ist, dass Security bei Obscurity, denn das ist es, wenn ich als wesentlichen Teil meines Sicherheitssystems Elemente geheim halte, allerhöchstens, und das ist im Idealfall Sicherheit auf Zeit bietet, nämlich bis zu dem Zeitpunkt, mit dem zu dem Dinge dann gebrochen sind. Es gibt zahlreiche Beispiele. Ein Beispiel, das Ihnen vermutlich allen präsent oder bekannt ist, auch durch die Presse ging, ist das Brechen des A5-Algorithmus in GSM durch Reverse Engineering gewonnen. Es hat länger gedauert als vom Zeitpunkt der ersten Implementierung, aber insofern ganz sicher kein prinzipieller Sicherheitsgewinn in der Lösung und wir wissen nicht, wer den Algorithmus nicht vielleicht schon viel früher gebrochen hatte. Die zweite Bemerkung bezieht sich direkt auf die Bemerkung von Herrn Koch und die Frage, führt Offenlegung vielleicht zu höherer Verletzlichkeit? Und ich meine, man sollte in der Verklärung und in dem Idealismus, dass mehr potenziell zumindest mehr auch sehr kompetente Programmierer über Software drüber schauen, nicht übersehen, dass durch Code-Sharing beispielsweise dann, wenn Fehler übersehen sind, die Fehler nicht nur in einem Programm drin sind, sondern in N-Programmen. Das heißt, es ist ein klassischer Mechanismus eigentlich, der auch verwendet wird in sicherheitsrelevanten Implementierungen, dass man unterschiedliche Entwicklungsgruppen auf das gleiche Problem loslässt und die Software parallel laufen lässt, ist was genau den umgekehrten Weg geht, wo man sagt, Software wird dadurch besser, dass man unbeeinflusst von den Ideen eines Dritten und der möglichen Übernahme dessen Fehler eine eigene Implementierung macht, die einer anderen gegenübersteht, um so Fehler auszuschließen. Und das heißt, wir haben keineswegs die Garantie durch Offenlegung von Software, dass Fehler gefunden werden. Wir haben sicherlich eine Chance, aber es gibt eben auch andere Methoden, wie die angesprochene E4 oder überhaupt Evaluation nach ITSEC beispielsweise, nach internationalen Sicherheitskriterien, Common Criteria, in denen nach festgelegten Verfahren eine bestimmte systematische Prüfung erfolgt. Das geht natürlich mit offener, insbesondere mit freier Software nicht, denn es kostet Geld.
Wobei man dabei auch sagen muss, dass auch eine ITSEC E4-Zertifizierung nicht alle Fehler findet und die Qualität der Zertifizierer durchaus, sagen wir es einmal, sehr unterschiedlich ist. Man muss also auch vielleicht reinrechnen, wer das eigentlich zertifiziert hat. Ein Punkt noch für frei verfügbare Software ist ein Punkt, der sich jetzt gerade zeigt in dieser Sicherheitsboomphase, die langsam anläuft, wo eigentlich ganze Menge junger Firmen auf den Markt kommen und jeder beginnt einmal zum ersten Mal in seinem Leben, und es schaut wirklich so aus, irgendein Softwareprodukt auf den Markt zu bringen. Und die Qualität mancher dieser Softwareprodukte sind entsprechend. Das heißt, freie Software hat einen riesigen Vorteil in meinen Augen. Sie hat einen unheimlichen pädagogischen Effekt. Irgendwo kann man im Netz finden, wie man es denn machen sollte. Es gibt immer noch genügend Leute oder genügend Firmen, die nicht in der Lage sind, das dann auch wirklich zu realisieren. Sie sehen es als schönstes Beispiel bei den Firewalls. Es gibt eine ganze Menge Firewall-Realisierungen, die auch für teures Geld verkauft werden, die in der Qualität schlechter sind als das, was Sie zum Beispiel frei über Linux beziehen können. Das ist ein typisches Beispiel und es setzt sich auch für andere Sicherheitsapplikationen gleich, ob das jetzt zum Beispiel Dateiverschlüsselung oder ähnlich ist, fort. Das heißt, Geheimhalten von Software, würde ich also vollkommen zustimmen, ist zu einem Teil wirklich Security by Obscurity. einfach der verzweifelte Versuch, auf die Schnelle ein Produkt rauszubringen und dann möglichst die Lücken nicht publik werden zu lassen. Bloß auf der anderen Seite gibt es halt wirklich Gründe, einfach Dinge, die ich letztendlich nicht beweisen kann, dieses berühmte Satz der Gödelisierung aus der Mathematik. Ich kann nicht formal beweisen, dass eine bestimmte Software eben wirklich fehlerfrei ist, ob das jetzt Protokolle oder Algorithmen sind. Ja, und dann hilft halt auch in dem Fall nur noch die Notbremse der Geheimhaltung.
Ich muss die Diskussion ein bisschen anschieben. Machen wir eine ganz kurze Runde darüber, warum und in welchen Bereichen eben Ihrer Meinung nach der Einsatz von Open-Source-Sicherheitssoftware empfehlenswert ist oder eben nicht empfehlenswert ist und was die Voraussetzungen sind. Das machen wir aber so als kurze Statement-Runde, bitte. Diskussion bitte nachher, sonst kommen wir gar nicht durch. Entschuldigung.
Okay, ganz einfach. In Open Source auf alle Fälle in allen Bereichen. Ich denke, ein Kunde, der irgendeine Softwarelösung oder auch Hardwarelösung bezieht, hat das Recht, sämtliche Quelltexte davon zu bekommen. Da gilt wieder das Gleiche, wie wir sagen, wir würden auch kein Auto kaufen mit der zugeschweißten Motorhaube. Ob es überprüft, ist dann seine Sache. Man sollte dem Kunden jeweils immer die Chance lassen. Kunden heißt in dem Fall auch jemand, der sein Geld am Bankautomaten abholt. Man sollte ihm halt die Chance lassen, das selbst nachprüfen zu können.
Ja, auf das Beispiel mit dem Auto würde ich antworten. Jeder von uns kauft aber ein Auto mit unbekannter Software in der Motorsteuerung. Trotzdem, auch ich bin der Meinung, Open Software ist sehr wichtig, vor allem dann, wenn man genügend Zeit hat, diesen Evaluierungsprozess, den eigentlich diese ganze Menge der Freiwilligen leisten, über die Zeit hinweg, und das ist eigentlich das Problem, also wo diese Zeit zur Verfügung steht, denn offene Software, offene Algorithmen schaffen Vertrauen. Beispiel Data Encryption Standard oder Ähnliches. Durch die lange Diskussion weiß man etwa, was geht und was nicht geht, wo liegen die Stärken, wo liegen die Schwächen. Man weiß also, wie sicher ist so ein System, und das ist der große Vorteil einer offenen Diskussionsbasis.
Nun, es gibt ein paar Bereiche, die sind im Augenblick tatsächlich noch etwas weiter entfernt. Teilweise ist es sicherheitsbedingt notwendig, bestimmte Verfahren einfach hardwaremäßig zu realisieren, und zwar auf eine Art und Weise, dass ein Gerät ausfällt, wenn man versucht, es zu öffnen. Also bevor man sowas produziert in der Open Community, wird wahrscheinlich noch einiges Wasser den Rhein heruntergehen. Aber das sind Bereiche, die fallen eben naturgemäß aus. Wobei man sagen muss, es gibt ganz einfach Anforderungen, wo ein solches Hardwaregerät ganz einfach das Beste ist. Und ja, da kommt dann Open Source in dem Bereich vielleicht nicht unbedingt zum Tragen. Ein zweiter Bereich, der vielleicht nicht so unmittelbar bekannt ist, ist derjenige, der Intrusion Detection und Recovery. Das heißt also, die sind oft sehr, sehr organisationsspezifisch, beruhen auf Mustern, die teilweise mit Prozessen zu tun haben, die innerhalb der Organisation angesiedelt sind. Und selbst wenn man die eigentlichen Verfahren, um die Sicherheit zu gewährleisten, offenlegt, wird man deswegen nicht unbedingt die Verfahren offenlegen, mit denen man versucht, dann mögliche Brüche dieses sicheren Systems dann auch noch nachzuweisen. Also ich könnte mir vorstellen, dass es viele Leute gibt, die dort auch etwas skeptisch wären, das einfach allgemein rauszugeben und zu sagen, ja, wir sagen nicht nur, was wir einsetzen, wir sagen auch noch, wie wir es überprüfen, ob es funktioniert. Das ist vielleicht die Sache dann doch etwas weit getrieben, und dasselbe gilt eben auch für System Recovery. Das heißt also, auf welche Art und Weise fahre ich denn mein System, wenn es angegriffen worden ist, wieder in einen Zustand, von dem ich annehme, dass er halbwegs konsistent ist.
Muss zwar nicht jeder zu allem etwas sagen, aber weil ich ja auch nur, damit das so klar ist, kein Techniker bin, ne, habe so davon im Grunde keine Ahnung, aber nur so ein ergänzendes Beispiel. Wir sprechen über kritische Infrastrukturen mit, sag mal, so eine Bandbreite, Energieversorgern, Transportverkehr, Banken, was auch immer. und stoßen da immer wieder auf die Probleme, dass sie sagen, ja, wir würden ja gerne reden, nicht nur mit euch, Bundesregierung, sondern auch miteinander. Nämlich ist klar, wenn die Telekommunikation nicht funktioniert, kann auch ein Bankwesen irgendwo nicht mehr funktionieren. Aber die sagen sich auch selbst nicht unbedingt alles, was sie da gegenseitig tun. Also mit anderen Worten, selbst wenn wir also da vielleicht eine weitere Verbreitung Open Source Produkte hätten, gibt es eben genau aus den Gründen, die Herr Kuhlmann gesagt hat, dann auch noch andere Gesichtspunkte, um da dann doch einen Deckel noch drauf zu halten, was man vielleicht im Einzelfall verstehen kann, aber was nicht zur Erhöhung der Gesamtsicherheit der Systeme beiträgt. Ja?
Also ich denke, die entscheidende Frage, die hinter der Frage steht, wo setze ich überall offene Software ein oder in welchen Anwendungen lasse ich es zu, ist die Frage nach dem Vertrauen, dass ich einem System entgegenbringen kann, was mit dieser Software läuft. Ganz grundsätzlich gibt es für mich vier verschiedene Stufen von Fundierung eines Vertrauens in ein System. Das eine ist die niedrigste Stufe, das ist Hoffnung. Die nächste Stufe ist Glaube. Ein bisschen mehr ist Überzeugung und die vierte Stufe ist Gewissheit. Gewissheit habe ich nie. Also bleibt Hoffnung, Glaube und Überzeugung. Hoffnung habe ich vielleicht als derjenige, der als treuer Microsoft-Kunde das neue Betriebssystem kauft. Glaube habe ich vermutlich als jemand, der offene Software kauft und überzeugt davon ist, dass in der Szene sowas gut reviewed ist. Aber für Überzeugung reicht das vielleicht noch nicht. Und wenn ich an Airbus denke oder an ähnliche Systeme mit sehr, sehr viel Software und sehr, sehr sicherheitskritischer Software drin, dann frage ich mich, ob meine Gewissheit als die höchste erreichbare Stufe von Vertrauensbasis, die ich bei Software gewinnen kann, nicht vielleicht eher daraus resultiert, dass dort geschlossene Software, unbekannte Software, nicht veröffentlichte Software bereits seit vielen, vielen Jahren und Jahrzehnten verlässlich funktioniert. Insofern mit Einschränkungen, also natürlich passieren Fehler, das ist gar keine Frage, trotzdem ist es nach wie vor das sicherste Verkehrsmittel. Das heißt, bis vor kurzem war es die Bahn, inzwischen nicht mehr. Das heißt, ganz sicher ist es so, dass wir mit offener Software aus dem Stadium Hoffnung rauskommen, in Bezug auf Verlässlichkeit, was bei bestimmten anderen Produkten nicht gilt. Ob wir deswegen auch die Überzeugung haben, dass wir da Vertrauen rein haben können, ist eine zweite Frage, die meiner Ansicht nach viel damit zu tun hat, wie viel Erfahrung man mit dieser Software hat und wie viele Leute tatsächlich ein Review vorgenommen haben und nicht lediglich die Software publiziert worden ist und möglicherweise kein einziger Dritter drüber geschaut hat.
Gut, wir gehen einen Schritt zurück. Das erübrigt sich jetzt zwar fast, aber die grundsätzliche Frage ist natürlich, wenn man eher nur Protokolle oder Programmierschnittstellen offenlegt und die also einem öffentlichen Review auch zugänglich macht, ist das vielleicht ein gangbarerer Weg? Und wie soll man damit umgehen, wenn eben Firmen anfangen, diese Standards, diese offenen Standards proprietär zu verändern, um nicht zu sagen zu verfälschen? Da eine Frage vielleicht schon in die Richtung Politik. Sollten Standards und Protokolle überhaupt urheberrechtsfähig sein? Mal so als Anstoß.
Gucken Sie in meine Richtung, oder wie? Also, ich hatte ja eben schon mal so einen Blick auf Standards geworfen und in der Tat, da liegt ein großes Problem, aber ich sehe, Sie wollen da später ja auch nochmal darauf zu sprechen kommen. Aber nur um den kleinen Aspekt, den Sie jetzt konkret angesprochen haben, zu tangieren, die Frage Urheberrecht bzw. auch Patentierung, das ist eigentlich der richtigere Ansatz, ist ja eine höchst komplexe Geschichte, die auch gerade ganz aktuell ist, nicht wahr? Sie wissen, es gibt einerseits Überlegungen, das europäische Patentübereinkommen an einer gewissen Stelle, was die Softwarepatentierung angeht, zu verändern. Andererseits, ich komme gerade aus Brüssel und habe gestern noch mal mit der Kommission darüber gesprochen, die Kommission bereitet einen Vorschlag für eine Richtlinie vor, wahrscheinlich noch im Sommer, um eben vergleichbare Situationen wie in den USA hier in Europa herzustellen. Ganz kritische Situation, die auch innerhalb der Kommission umstritten ist. Und auch wir innerhalb der Bundesregierung haben dazu noch keine abschließende Position. Wir hatten gerade im Mai in Berlin im Wirtschaftsministerium eine Anhörung auch zur Open-Source-Szene dazu. Und das war, muss ich sagen, schon beeindruckend, die Überlegungen zu sehen, warum man diese Patentierung nicht zulassen sollte. Aber da kommt es letztlich dann wiederum auf eine Abwägung von verschiedensten Gesichtspunkten an. Also will das noch nicht so abschließend bewerten, da müssen wir mit Sicherheit noch viel tiefer reinschauen, würde aber so, gerade weil hier auch die Community präsent ist, eher ermunternd sagen, auch nicht zu viel Angst davor haben, nämlich wenn sich diese Open-Source-Entwicklung generell kommerzialisieren wird, professionalisieren wird, dann gibt es vielleicht auch Ansätze, um im System mit den Instrumenten, die da vorhanden sind, umzugehen, sprich also auch mit Patenten und sprich damit auch Patenthandelsmöglichkeiten sich zu eröffnen und. Eine ganze Reihe von interessanten Fazilitäten. Und ich hörte hier auch im Rahmen des Kongresses einen Austausch darüber, wo interessante Gedanken aufgekommen sind, wie man denn gerade nur Teile von Programmen da berücksichtigen kann, ohne nun in die große Wand der Patentverletzung hineinzufallen.
Ja, als Kommentar dazu, ich würde es eher so sehen, dass die Patentierung von Sicherheitssoftware und Protokollen eigentlich nicht das Problem ist. Wenn wir uns ins Gedächtnis rufen, wie eigentlich solche Protokolle entstehen, dann stellt irgendjemand den Request for Comment ins Internet und der Request wird diskutiert und der Standard entwickelt sich ohne jegliche Möglichkeit eines Patentschutzes, weil es ist die Öffentlichkeit von Anfang an gegeben. Kritischer wird es eigentlich dann, wenn sich 1, 2, 3 Firmen zusammentun, einen proprietären Standard definieren und den quasi Marketing, Marktmacht dann durchpushen. Und ich glaube, da liegen eigentlich unsere Probleme. Bis auf den RSA-Standard, glaube ich, gibt es derzeit kein wesentliches Patent, das uns in der Sicherheitsszene wehtut. Also, IDEA, ja, gut. Aber bereits aus IDEA hat man auch gelernt, der nächste Standard, AES, wird ein offener Standard sein, ohne Patente. Das heißt, da hat auch diese Diskussion über Open Sources und eigentlich auch das Feedback aus dem Markt an die einzelnen Firmen und auch an die Kunden bereits deutlichen Vorteil gebracht für die weitere Entwicklung. Das heißt, das Problem würde ich eher in der Zukunft sehen, wie verhindern wir proprietäre Standards oder proprietäre Änderungen des Standards, die dann wirklich durch schiere Marktmacht oder durch Marketingaktivitäten gepusht werden und weniger auf technischen Vorteilen beruhen.
Nun als Nebenbemerkung, Herr Brandl, Siemens, da gehören Sie ja irgendwo noch zu, nicht wahr? Ist ja so der größte Patenthalter, ne?
Jenseits des Atlantiks, aber nicht diesseits des Atlantiks. Und
das hätten Sie auch gerne hier, ne?
Man muss vielleicht einen Kommentar dazu geben. Patente, die Zeit ist eigentlich vorbei, wo man durch missbräuchliche Ausnutzung von Patenten wirklich dann den Markt verzerrt, jedenfalls auf der europäischen Seite. Bloß, man hat keinerlei Möglichkeit mehr, ohne ein entsprechendes Patentportfolio, das man mit amerikanischen Firmen austauscht, überhaupt noch in den amerikanischen Markt reinzugehen. Also Beispiel RSA. Sie haben eigentlich als europäischer Sicherheitshersteller keinerlei Chance mehr gehabt, in diesen Bereich von Produkten reinzugehen. Und wir haben zum Beispiel genau aus diesen Gründen eine sehr viel Arbeit bei der Entwicklung und auch bei der Publizierung von elliptischen Kurven gemacht, haben die nicht patentiert, sondern haben das publiziert, freigegeben, einfach um beziehungsweise die paar Patente, die es noch gab, die mit unserer Mitwirkung entstanden sind, die wurden auch zur Verfügung gestellt. Also es wurde bei elliptischen Kurven von unserer Seite das Patent wirklich nicht ausgenutzt. Im Gegenteil. Und das war eigentlich die Voraussetzung dafür, dass man eine Gegenposition zu den USA überhaupt aufbauen konnte und vielleicht auch verhindert hat, dass wir nur noch mit amerikanischen Produkten versorgt werden.
Darf ich mal kurz fragen, was sagen Sie zu dem Schnorr-Patent, wo Sie die Rechte dran haben hier in Europa und wo Herr Schnorr immer wieder versucht zu beweisen, dass der DSA-Algorithmus überhaupt alle Eltern-basierten Verfahren darauf beruhen?
Ja, aber das Problem ist, Sie werden nicht erleben, dass wir das Schnorr-Patent gegen irgendeinen Wettbewerber ausgenutzt haben.
Das können Sie mir schriftlich geben oder können Sie eine allgemeine Lizenzierung dazu geben, dass für freie im Zusammenhang, wenn die eingesetzt werden, zusammen mit implementiert werden in einer Software unter einer freien Lizenz, dass Sie da auf Lizenzgebühren verzichten?
Zumindest ist es die offizielle Politik von unserer Zentralabteilung Technik. Also da sollten wir uns wirklich dann nochmal zusammensetzen, falls es da Probleme gibt bei Ihnen. Also das kann ich mir derzeit nicht vorstellen.
Ich möchte vielleicht noch mal kurz was einwerfen, warum ich die Frage überhaupt in die Richtung formuliert. Was ist mir in meiner beruflichen Praxis mal passiert, dass ich aufgefordert wurde, ein Superset zu einem bestehenden Protokoll zu entwickeln mit Techniken, die nicht unter dieses Patent fallen. Das habe ich abgelehnt, weil ich der Meinung bin, dadurch entstehen inkompatible Protokolle und Schnittstellenvielfalt ist nicht unbedingt das, was uns auf Dauer weiterhilft in der Informatik. Und das finde ich einen sehr, sehr kritischen Punkt. Wir müssen wenigstens dafür sorgen, dass wir die Zahl der Schnittstellen reduzieren, um die Interoperabilität der Systeme zu gewähren. Also das war für mich ein wichtiger Hintergrund an dieser.
Ja, empirisch gesehen scheint ja die Zeit eher für genau diese Entwicklung zu arbeiten. Wenn man sich zum Beispiel die Geschichte von CDSA anguckt, also Intels großer Krypto-Plattformstandard, der nun in einem sehr offenen Prozess der Diskussion praktisch entwickelt worden ist, wo es eine Referenzimplementation gab, unglücklicherweise nur in den Vereinigten Staaten verfügbar, aber nicht in Europa. Und eine fast nicht existente Geschichte der Adaption dieses Standards, was nun schlussendlich dazu geführt hat, dass Intel die gesamte Software open sourced für NT im letzten Monat rausgegeben hat, soweit ich weiß, und für Linux im nächsten Monat rausgeben wird. Da zeigt sich schon, dass allein der Mindshare, also die gemeinsame Einigung auf solche Arten von Schnittstellen immer schwieriger wird und auch tatsächlich ein Stück weit ein Marketing- oder ein Marktproblem für die Entwickler selbst da ist. Also Intel ist keine kleine Firma und sie haben bedeutende Mengen an Arbeitsleistung reingesteckt, um diese Implementation und den Standard tatsächlich durchzukriegen. Und trotzdem wird das jetzt in die Öffentlichkeit geworfen. Ich kann nur sagen, das sind doch relativ hoffnungsfrohe Zeichen, die sich da auftun, dass praktisch eine entsprechende Teilung und Adaption dieses Standards nur dadurch erreicht werden kann, dass eben nicht nur die Spezifikation rausgegeben wird und ein tausendseitiges Dokument mit 400 Funktions- und Methodenaufrufen, sondern dass tatsächlich gesagt wird, okay, wir geben zu, die Implementation ist ein bisschen kompliziert und deswegen könnt ihr das benutzen, was wir inzwischen schon entwickelt haben. Also Zeichen für die Zukunft gar nicht mal so schlecht.
Dann kommen wir zum nächsten Fragenblock. Den möchte ich, also die nächsten drei Fragen, möchte ich so als Block abhandeln. Es geht einmal darum, ob eben im elektronischen Bank- und Warenhandel nur noch offene Standards oder sogar nur Open Source eingesetzt werden soll. Ob dadurch Missbrauch von Kundendaten und besser verhindert werden und die informationelle Selbstbestimmung besser geschützt werden kann. Und schließlich, ob eben die Verunsicherung der Endbenutzer durch die zahlreichen Sicherheitsvorfälle der letzten Monate, also inzwischen ist ja da eine gewisse Medienaufmerksamkeit, es ist nicht nur, dass die seit den letzten Monaten erst da ist, sondern inzwischen wird halt mal drüber berichtet, ob dem dadurch entgegengewirkt werden kann, und zwar durch welchen Mechanismus. Etwa 5 Minuten insgesamt für den.
Wie interpretiere ich das Schweigen? Alle einig, aber auf welchem Punkt?
Also die Frage ist ja ein bisschen komplex. Wenn man sich sein normales Verbraucherverhalten anschaut in Bereichen, in denen man nun nicht unbedingt Spezialist ist wie wir, unter Umständen für Computersoftware, dann ist das Vertrauen in ein Produkt nicht unbedingt dadurch gegeben, dass ich es verstehe. Auch nicht dadurch, dass Standards offengelegt werden, auf welche Art und Weise dieses Produkt funktioniert. Sondern als Kunde habe ich Vertrauen in ein Produkt oder in eine Art und Weise der Geschäftsabwicklung, wenn A sichergestellt ist, dass ungefähr das passiert, was ich mir mit einer Transaktion oder mit dem Auslösen einer Transaktion erhoffe, und B, dass ich Möglichkeiten habe, falls was schief geht, die Sache wieder ins Lot zu bringen, und zwar eine definierte Möglichkeit, die mich nicht 6 Monate lang in einer Warteschleife hält, sondern wo es einen Prozess gibt. Ein gutes Beispiel dafür ist der Kundenschutz bei Kreditkarten. Kreditkartentransaktionen sind mit Risiko behaftet, die sind von den Kreditkartenunternehmen praktisch schon in die Gesamtmargen mit reingerechnet, und für alles, was ich über $50 an Verlust habe bei einer Transaktion, die mich als Endkunden praktisch beinhaltet, bin ich geschützt. Das ist ein sehr gutes Angebot. Ich muss nicht verstehen, auf welche Art und Weise diese Leute ausrechnen, wie hoch das Sicherheitsrisiko ist. Ich habe eine einfache Schnittstelle, und das ist für mich als Kunden genau das, was ich haben möchte. Die Frage ist, ob man dieses Modell nun tatsächlich verlängern kann auf sowas wie kritische Infrastruktur. Das gebe ich gerne zu. Aber auf welche Art und Weise kann denn ein großes Vertrauen überhaupt gewährleistet werden? Das würde doch voraussetzen, dass es eine Gruppe gibt von berufenen Geistern, Implementierern oder was auch immer, die sich tatsächlich in der Verantwortung sehen und auch in der Veröffentlichungspflicht und nachweisen, okay, das, was wir hier als offenen Standard rausgegeben und auch implementiert haben, entspricht diesen und jenen Kriterien, die irgendwo auch nochmal vielleicht standardisiert sind oder zumindest einen sehr, sehr weitreichenden Konsens haben. Also die Frage, ob das Sicherheit generell positiv beeinflussen kann, will ich erstmal gerne mit Ja beantworten. Aber es sind von Seiten der Open Source Community und eben von der Seite von offenen Entwicklern bestimmte Vorleistungen zu treffen, ohne die so ein Vertrauen überhaupt nicht erhöht werden kann. Und da kann ich nur sagen, da sind wir wahrscheinlich alle selbst in der Pflicht, wenn wir sowas möchten, gesellschaftlich verantwortete Technologie, diese Prozesse und Institutionen und Verfahren tatsächlich zu schaffen und zu propagieren.
Ich möchte eben noch einen Punkt hinzufügen, der mich ein bisschen unsicher macht bei der Beantwortung der Frage. Ich glaube, dass ein Entgegenwirken gegen bestehende Verunsicherung auf einer ganz anderen Ebene stattfindet, als wir es gerne hätten. Natürlich wäre es schön, wenn sich jeder um Sicherheit kümmern würde und jeder das für einen wichtigen Punkt halten würde. Meine Erfahrung zeigt eher, dass zumindest im täglichen Leben, also bei dem Endbenutzer, den wir jetzt hier so gerne virtuell in den Raum gestellt haben, ganz andere Dinge eine Rolle spielen, nämlich Bequemlichkeit ganz sicher vor Sicherheit geht. Also ein schönes Beispiel sind diese hübschen EC-Karten-Zahlungsterminals, in dem ich an der Kasse meine Geheimzahl eintippe. Ich bin überzeugt, dass die allerwenigsten sich Gedanken darüber machen, ob dieses Gerät denn möglicherweise noch andere Dinge tut, als nur diese Geheimzahl zur Prüfung der korrekten Überweisung zu verwenden. Also da ist mein Vertrauen in den Bankautomaten signifikant größer, auch wenn ich da noch meine Vorbehalte habe. Aber das sind Dinge, die mir in der Praxis und bei der Durchsetzung solcher technischen Lösungen im Markt zeigt, dass die Mechanismen ein bisschen anders funktionieren, als wir uns das manchmal wünschen. Schön wäre es, wenn Open Source in die Diskussion über Verunsicherung vielleicht dazu führt, dass diese Sichtweise auf Sicherheit, das heißt Bequemlichkeit geht im Zweifel davor, sich gesellschaftlich etwas ändert.
Ich glaube, das ist genau der richtige Ansatzpunkt, nicht wahr? Und wir haben bereits so vor etwa 2 Jahren ja begonnen, diese normale Sensibilisierung der Masse der Verbraucher und auch von vielen kleinen und mittleren Unternehmen, das voranzutreiben. Nämlich es ist eine Frage Bequemlichkeit, Gedankenlosigkeit, und da müssen wir uns alle an die eigene Nase packen. Wie gehen wir mit neuen Technologien um? Das fängt auch bei den Kindern und in der Schule heute schon an. Also eine wahnsinnige Bandbreite, Medienkompetenz muss dahin zukommen, und wir müssen, deshalb Open Source und Sie vor allen Dingen, Ihre Philosophie und Ihre Gedanken in diese Problematik hineinbringen, und wir dürfen eben nicht müde werden zu sagen, es gibt da draußen Probleme, es gibt da draußen Gefahren, es gibt aber auch Lösungen, und auch eine Lösung kann sein Richtung Open Source, und das müssen wir weiter betreiben.
Vielleicht noch eine provokante Frage in die Runde. Ist es nicht schon fast sittenwidrig, wenn die Industrie ihren Endbenutzern eine bestimmte Sicherheitstechnik vorsetzt, ihnen die Risiken aufbürdet, das heißt also vom Endbenutzer verlangt, eine Sicherheit herzustellen durch sein Verhalten, was er von seiner Ausbildung, von seiner Kompetenz her eigentlich gar nicht kann? Müssten wir nicht verlangen, dass die Industrie für die Techniken, die sie einsetzt, die Risiken auch übernimmt? Und würde das nicht vielleicht den Sicherheitsstandard fördern?
Ja, das ist eine Diskussion oder eine These, die ich häufiger höre, die aber meiner Ansicht nach zu kurz greift. Denn jeder, der irgendetwas herstellt oder macht, übernimmt die Risiken in irgendeiner Form. Bei vielen existierenden Systemen, die eklatant und auch bekannt, zumindest in gewissen Kreisen, unsicher sind, nehmen wir Kreditkarten als Zahlungsverfahren, wird das Risiko abgefedert durch Versicherungen und diese Versicherungen finanziert durch Gebühren und diese Gebühren bezahlt durch Verbraucher, die in diesen Laden gehen und irgendwas kaufen. Denn es liegt natürlich auf den Preisen drauf. So, das heißt, die vermeintliche Sicherheit, die natürlich ein wichtiges Element bei dem Vertrauen des Kunden in das System ist, dass im Zweifel ja der Kreditkartenhersteller bzw. die Bank, die das Verfahren anbietet, das Risiko deckt, bezahlen wir alle. Das ist so. Und meiner Ansicht nach ist es auch vernünftig, dass in irgendeiner Form das Ganze finanziell, und das können Versicherungen in der Regel weit besser als wir, finanziell in irgendeiner Form abgesichert wird. Ob die Form über die Versicherungen und die Kunden, die eben auch ohne Kreditkarte zahlen, jetzt der richtige Weg ist, eine zweite Frage, aber eine Frage, die interessanterweise nie diskutiert wird in dem Zusammenhang. Die Alternative wäre, dass die Systeme teurer sind. Denn Sicherheit kostet Geld. Auch das ist manchmal ziemlich schwer zu vermitteln. Und häufig ist die Reaktion von Unternehmen bei der Entwicklung solcher Systeme eben das, dass sie sagen, der Kunde ist nicht bereit, 10 Mark im Mark ja mehr für seine Kreditkarte oder für irgendwas anderes zu zahlen, wenn das System dann sicher ist. Und genau deswegen gehe ich den Weg, er bezahlt es natürlich trotzdem, auf einem anderen Weg, wir alle bezahlen das dauernd trotzdem, auch wenn ein Airbus abstürzt. Aber die Frage, wie diese Verteilung stattfindet, ob man es explizit macht oder implizit macht, ist eine Frage auch einer gesellschaftlichen Diskussion, einer Frage der Akzeptanz von Kosten, die Sicherheit haben. Und da stimme ich dem zu, was Herr Sogwart sagte. Diese Akzeptanz sehe ich in der Breite im Augenblick nicht. Ja, die zeigen ja auch die vielen leeren Stühle hier. Und die könnte ganz bestimmt deutlich größer sein, die Akzeptanz bei solchen Fragen. Und das ist was ich mir wünsche. Und möglicherweise ist Open Source was zumindest bei einer Diskussion, wie wir sie jetzt hier führen, auch in den Kreisen, in den Open Source Kreisen, dazu führt, dass die Sensibilität an der Stelle steigt.
Ich würde da gern kurz einhaken, denn es ist sehr interessant, den Begriff der Sicherheit dem der Versicherbarkeit gegenüberzustellen. Also wenn wir mal alle davon ausgehen, dass es wirklich hundertprozentig sichere Systeme schon deswegen im Augenblick nicht gibt, weil ich mich als Softwareentwickler natürlich immer bis zum bestimmten Grade auf darunterliegende Protokolle, Router, Hardware und so weiter und so fort verlassen muss, dann ist die Frage, die nächste, unter welchen Umständen kann denn ein solches System überhaupt versicherbar sein? Versetzen wir uns doch mal im Augenblick in die Situation einer Bank, die ein E-Payment-System anbietet. Die muss ja nicht nur die Sicherheit ihrer eigenen Software garantieren, sondern sie muss auch die Sicherheit des Kontexts berücksichtigen, in dem diese Software läuft. Und das heißt, im Normalfall die Windows 98-Maschine, auf der neben der Banksoftware noch alles mögliche andere läuft, was sich unter Umständen aus dem Internet runtergezogen worden ist. Es ist unter diesen Bedingungen sehr, sehr schwer, über die Funktionsfähigkeit der eigenen Software irgendeine Aussage zu treffen, denn die kann Beliebiges machen unter Umständen. Wir können uns also fragen, auf welche Art und Weise müssten Systeme entwickelt, konfiguriert und in einer bestimmten Konfiguration nachweisbar auch gehalten werden, damit sowas wie Versicherbarkeit im Sinne von das ist ungefähr ein quantifizierbares Risiko und dafür muss ich so und so viel Prozent dann praktisch an Transaktionsgebühren draufschlagen, überhaupt entstehen kann. Und das ist eine Frage nach den Bedingungen der Möglichkeit von versicherbaren Systemen. Es könnte der interessante Aspekt auftauchen, dass offene Software tatsächlich die einzige Möglichkeit sein kann, solche Systeme versicherbar zu machen. Denn was ich nicht kenne, kann ich auch nicht quantifizieren. Etwas, was ich nicht untersuchen kann, über das kann ich im Prinzip keine Aussagen treffen. Was macht denn das Betriebssystem, was unter mir arbeitet mit meinem Executable gerade? Und wenn man versuchen würde, in diese Richtung ein bisschen zu gehen, dann wäre das ein erster Schritt, unter Umständen den Bereich Offenheit auf der einen Seite und Sicherheit auf der anderen Seite zusammenzuknüppern, denn ich kann versichern, Versicherungen in diesem Bereich sind ein großes Geschäft und ein vermuteter Wachstumsmarkt augenblicklich existierender Versicherungen. Also es ist bestimmt ein interessanter Bereich.
Wir weiten die Diskussion jetzt mal so auf das gesellschaftliche Umfeld aus. Stellt offene Software, also die Offenheit und die Kontrollierbarkeit, nicht einen ganz grundsätzlichen Wert in einer Demokratie dar? Das heißt, die Tatsache, dass zumindest prinzipiell jeder die Grundlage unserer technischen Infrastruktur kontrollieren könnte, ist das nicht etwas, was wir in einer Demokratie ganz grundsätzlich anstreben sollten?
Ja, ich denke schon. Ich habe zurzeit halt immer das Problem, dass ich irgendwelche Dokumente von Freunden zugeschickt bekomme, die in einem seltsamen Format sind, die ich nicht lesen kann. Und wenn wir da offene Standards haben und alle sich dran halten wollen, ich meine jetzt nicht das Schlagwort XML, sondern halt exakt spezifizierte Sachen, sei es LaTeX oder mit der spezifizierten DTD, dann haben wir allen Vorteil davon. Dann können wir nämlich unsere Dokumente und Nachrichten untereinander austauschen und wir sind nicht alle gezwungen, Windows zu benutzen beziehungsweise was nachzuprogrammieren, um das lesen zu können. Ich denke, das ist ein Vorteil für die gesamte Gesellschaft, dass wir unsere Nachrichten austauschen können, ohne abhängig zu sein von irgendeiner Firma, die jetzt irgendeinen neuen Standard wieder entwickelt.
Ja. Also ich kann ja einstimmen in dieses Lied, nicht wahr? Aber die Welt ist halt nun mal einfach komplizierter. Das können wir drehen und wenden, wie wir wollen. Aber immerhin, ich denke, wir haben ja nun zumindest in diesem Lande hier durchaus fantastische Möglichkeiten, diese politische Freiheit auch zu realisieren. Nämlich bitte schön, wo gibt's denn mal sowas? Ich mache nur diesen kleinen Schlenker auf diesen Kryptobeschluss nochmal zurück, dass also eine Politik ganz bewusst ihre, sage ich mal, staatlichen, ihre eigenen, ihre Interessen von Sicherheitsbehörden, Strafverfolgungsbehörden, Geheimdiensten abgewogen hat gegen die Interessen der großen, großen Mehrheit der Bevölkerung auf Selbstbestimmung, auf dieses Element von Freiheit. Ich meine, wir gucken nicht immer in unser Grundgesetz rein, aber da steht so etwas von einer absoluten Handlungsfreiheit. Und das ist ein irres Ding, nicht wahr? Weil darunter wirklich viel fällt. Und selbst sowas, und das müssen wir schützen. Und da ist auch, und ich denke, das ist ein gutes Zeichen, dass so eine Demokratie und so ein Land so funktioniert. Und da ist eine solche Abstimmung, eine solche Abwägung gemacht worden. Zugunsten der großen, großen Mehrheit der Bevölkerung und dieser wunderschönen Freiheit. Nur wir müssen auch was mit der Freiheit tun. Und jeder, der also hier an diesem schönen Projekt Open Source im weitesten Sinne mitmacht, der hat eine Chance, genau das, Herr Koch, eben mit zu verändern. Und das war für uns zum Beispiel auch eine Entscheidung zu sagen, also wir selbst leben ja auch in der Bundesverwaltung zu 90% von diesen schönen Produkten, nicht wahr? Aber zumindest auch mit der kleinen Unterstützung Verschlüsselungsprojekt GNU-PG, was wir hier haben, damit ein Zeichen zu setzen, damit zu sagen, wir wollen mittelfristig aus dieser Abhängigkeit raus. Nur da muss man noch was für tun.
Ja, dazu möchte ich vielleicht jetzt doch noch einen Kommentar abgeben. Es ist doch vielleicht so, dass diese Entscheidung für eine Liberalität für Kryptoverfahren in Deutschland auch deswegen entstanden ist, weil man einfach zu dem Ergebnis gekommen ist, dass das Ganze nicht mehr kontrollierbar ist. Und wenn Sie zum Beispiel die letzten Wassenaar-Beschlüsse anschauen, also diese Regeln zumindest in der OECD, was darf an Kryptographie exportiert werden, dann werden Sie da drinnen ganz deutlich ein spezielles Lex Linux finden, nämlich Produkte, die allgemein breit verfügbar sind. Also wie zum Beispiel PGP und ähnliche Dinge sind freigegeben vollkommen freigegeben. Die sind aber nicht freigegeben worden, weil plötzlich die Regierungen die große Liberalität entdecken und die Rechte des Bürgers, sondern weil man einfach erkannt hat, das Zeug ist nicht mehr kontrollierbar. Das läuft durchs Netz durch. Da kann ich mich jetzt hinstellen und Beschlüsse dagegen oder dafür fällen. Das läuft einfach. Also das ist vielleicht der größte Vorteil auch für die Industrie von Open Sources, dass Open Sources eigentlich den Weg geebnet hat, international solche Produkte auszutauschen und auch international solche Produkte zu handeln.
Wobei man ja fairerweise hinzufügen muss, dass auch das ein Zeichen weiser Politik ist. Denn wenn eine Maxime ist, besser keine Regel als eine, die sich dann hinterher nicht durchsetzen lässt, hat die Politik in diesem Fall natürlich genau das Richtige gemacht. Okay. Vielleicht, um jetzt nochmal etwas aufzugreifen, was Herr Koch eben ganz plakativ am Beispiel der Textverarbeitung skizziert hat. Ich denke, ganz wesentlich ist zu unterscheiden zwischen zwei verschiedenen Offenheitsaspekten. Das eine sind offene Schnittstellen, sowas, was ich äußere Offenheit nennen möchte. Schnittstellen, die Formate bezeichnen, die Protokolle bezeichnen und festlegen. Und da ist es ganz, ganz wesentlich, und das ist auch schon lange erkannt, ja nicht nur in der Sicherheit, da ganz besonders, aber auch in anderen Bereichen, siehe IETF, dass es ganz wesentlich ist, dort vereinheitlichte Standards zu haben. Und da ist die Sicherheit bei der äußeren Offenheit, bei der Spezifikation von Schnittstellen und Protokollen sehr, sehr weit, also wesentlich weiter als der Bereich Textverarbeitung, der angesprochen wurde. Ich denke, das ist einfach verpennt worden, um es mal deutlich zu sagen. Vielleicht deswegen, weil jahrelang oder die Sicherheit hat diesen Schritt weiter, wie beispielsweise Standards wie TLS, SSL, die auch de facto Standards sind, vor denen auch Softwareriesen wie Microsoft nicht hinterher zurück können. Und das heißt, es gibt bestimmte Industriestandards, de facto Standards, die durch die internationale Standardisierung vorangetrieben worden ist. Wir hätten das vielleicht auch in der Textverarbeitung, wenn vor 20 Jahren die zukünftige Bedeutung der Informationstechnik richtig eingeschätzt worden wäre. Dann hätte man vielleicht früher damit angefangen. Und insofern geht der Auftrag eher an die Gemeinde, die sich dort in diesem Bereich bewegt, rechtzeitig dafür zu sorgen, dass Entwicklungen auch standardisiert werden. Auf jeden Fall an dieser Schnittstelle im Bereich der Formate, im Bereich der Protokolle. Daneben gibt es der Bereich, und das ist ja das, was von Open Source eigentlich angesprochen wird, den Bereich der inneren Offenheit, also die Frage der Offenlegung der tatsächlichen Implementierung. Und da sehe ich das keineswegs so klar, wie das jetzt eben in den Antworten herausgeschieden ist, dass wir das als Demokratie auch brauchen, dass wir offene Software notwendig brauchen. Denn wir haben neben dem Freiheitsaspekt, den Herrn Sokwart angesprochen hat, natürlich noch einen anderen Ausfluss aus dem Artikel 2 Grundgesetz im allgemeinen Persönlichkeitsrecht, nämlich den Schutz des geistigen Eigentums. Und das ist was, was mir eben an der Diskussion über Patente nicht so ganz richtig behagt hat. Man darf dabei nicht übersehen, dass Regelungen wie Patentrechte gerade dazu da sind, Individualrechte eines Bürgers zu schützen. Wenn jemand etwas entwickelt, eine eigene geistige Leistung hat, dann verdient diese Leistung auch die Chance, geschützt zu werden in irgendeiner Form, wenn denn derjenige, der es entwickelt hat, das möchte. Und das ist die Idee des Patentrechts. Ob das jetzt in der jeweiligen Gestaltung, und darüber findet die Diskussion ja derzeit auch statt, etwas ist, was man so haben will oder in dieser und dieser Ausformung haben möchte, ist etwas, was diskussionswürdig ist. Aber ganz grundsätzlich sind Patente keineswegs etwas, was verdammenswert ist, denn es ist Schutz allgemeiner Persönlichkeitsrechte in einer bestimmten Form. Und ich möchte nur daran erinnern, dass gerade im Open-Source-Bereich in meinen Augen in Form einer, ich sage das jetzt mal ganz plakativ und provokativ, auch auf die Gefahr, dass ich da Schläge ernte, einer Selbstausbeutung, wirklich zum Teil geniale Implementierungen und geniale Ideen freigegeben werden und ins Netz gestellt werden, die von einer Vielzahl von Unternehmen dazu genutzt werden, um kommerzielle Produkte herzustellen, zumindest als Ideensteinbruch. Und das ist was, worüber es sich zumindest zu diskutieren lohnt. Nicht, dass ich jetzt hier dem Patentieren von offener Software das Wort sprechen möchte, aber zumindest muss man sich darüber im Klaren sein, dass dahinter ein durchaus ehrenwertes Motiv steht.
Also ich denke, man sollte stark unterscheiden zwischen Patenten und geistigem Eigentum, wie dass man das Copyright einwandfrei schützen kann. Und Ideen sind frei. Die kann man halt nicht patentieren. Das ist irgendwie, das passt überhaupt nicht in die Welt. Wir können ja auch nicht hergehen und sagen, wir patentieren die Idee einer Novelle oder eines Romans und jeder, der dann einen Roman schreibt, muss da Lizenzgebühren für zahlen. Es ist zwar eine gute Idee, einen Unterhaltungsroman zu schreiben, irgendwann mal vor ein paar hundert Jahren gemacht, und wenn sich jemand das hätte patentieren lassen, hätte er viel Geld machen können heutzutage.
Ja. Ja,
es gibt da natürlich keine Romane, weil keiner dann das Geld, nicht viele verkaufen könnte davon.
Ne? Die Diskussion noch mal ein bisschen straffen. Die nächste Frage ist eigentlich, können wir uns als Gesellschaft in unserer kritischen IT-Infrastruktur überhaupt geschlossene Systeme leisten? Oder ergibt sich da nicht eine gewisse, ja, ich muss fast schon sagen, Erpressbarkeit durch gewisse wirtschaftliche Entitäten? Oder auch im Fall von Cyberterrorismus oder Cybersabotage das Problem, dass ich überhaupt nicht keine Handlungsmöglichkeit mehr habe. Also auf der Technikerseite keine Handlungsmöglichkeit habe, weil ich die Source nicht untersuchen kann, nicht feststellen kann, wieso bin ich im Moment verwundbar. Und auf der politischen Seite halt auch Mangel an Handlungsmöglichkeiten, weil ich im Prinzip letzten Endes erpressbar bin.
Ja, es ist eine sehr interessante Frage, auf die es natürlich mehrere Antworten gibt. Die Frage, kann ich mir das leisten, kann man ja auch anders stellen. Es gibt einen allgemeinen Ausspruch, dass nichts teurer ist als Geschenke. Und zwar in dem Moment, wo Sachen schieflaufen. Denn in diesem Fall hat man niemanden, den man ans Schlawittchen packen kann und zur Rechenschaft ziehen kann. Ein Stück weit kann das ein Problem sein, wenn man Sicherheitsarchitekturen einsetzt, die zwar offen sind, aber für die es im Prinzip erstmal keine Möglichkeit gibt, einen Hersteller konkret dingfest zu machen. Und bei Geschäftsbeziehungen wie zwischen Barclay und IBM, wo jetzt mal eben 700 Millionen Pfund an IT-Infrastruktur outgesourced werden, an einen Computerhersteller, der das gesamte Banking-System betreibt, solche Arten von Geschäften, und man kann auch kleinere Größenordnungen nehmen, sind natürlich nur dann möglich, wenn sich beide Handelspartner darüber klar sind, dass in beiden Fällen genügend finanzielle Rückendeckung da ist, um auch Ausfälle und Probleme entsprechend abzusichern. Also bis die Gemeinde von Open Source tatsächlich an diesem Punkt angelangt ist, und zwar aufgrund von Zusicherungen oder möglicherweise auch Versicherbarkeit ihrer eigenen Systeme, an einem Punkt angelangt ist, wo sie praktisch dieser enormen Menge an Geld, die als Versicherer im Rücken steht bei großen Herstellungen, Paroli bieten kann, wird wahrscheinlich noch ziemlich viel Zeit vergehen. Das sollte man immer im Hinterkopf behalten. Es ist ja nicht nur, dass man sich erpressbar macht, es ist auch ein Stück weit dadurch, dass man versucht, zumindest versucht, in Gerichtsprozessen Ansprüche gegenüber Herstellern geltend zu machen und die auch ein Stück weit einzufordern, wenn Sachen schiefgehen. Und das ist eine wichtige Bedingung für viele Firmen, um mit anderen in Geschäftskontakt zu treten. Kann ich die verklagen? Kriegen wir Geld von denen? Oder lösen die sich einfach auf und sind dann hinterher nicht mehr da? Geschäfte bestimmter Größenordnung werden mit dieser Frage an allererster Stelle getätigt.
Ein wesentlicher Punkt ist ja dabei eigentlich, kann ich die Haftung, das wirtschaftliche Risiko einseitig auf bestimmte Gruppen abwälzen, zum Beispiel Marktmacht bestimmter Organisationen im E-Commerce-Bereich, Banken oder sowas, ist es möglich, einfach die komplette Haftung einschließlich des Beweises, dass das System vielleicht doch nicht so funktioniert, wie es funktionieren sollte oder ein Loch hat, so auf den Kunden abzuwälzen, dass er eigentlich keine Chance hat. Und bei manchen Systemen, die heutzutage im Feld sind, ist es einfach so. Das heißt, eine Herausforderung an die Politik wäre zum Beispiel auch über die allgemeinen Geschäftsbedingungen für Waffengleichheit zu sorgen, um sowas einfach zu verhindern. Damit steigt und fällt eigentlich dieses ganze System. Wer trägt eigentlich die Beweislast, beziehungsweise wer trägt als Folge davon auch den Schaden?
Vielleicht Vielleicht, Herr Kuhlmann, nur noch mal ganz kurz, nicht wahr? Wenn sich da Barclay und IBM gegenüberstellen, dann kann man solche Dinge denken. Aber ich möchte den normalen Unternehmer sehen, der also nun an wen auch immer der Großen rantritt und sagt, also ich habe da mit deinem Produkt ein Problem. Ja? Also und da kommen wir dann im Grunde zu dem, was wir wirtschaftspolitisch wollen. Und da kann man immer nur sagen, Monokulturen sind halt immer schlecht. Ja? Gibt's überhaupt nichts zu sagen. Wir merken das selbst in unseren internen Strukturen, wie abhängig wir da sind und wir kommen nicht so einfach raus, wie wir das manchmal vielleicht gerne möchten. Ja. Also da muss einfach was passieren, aber die Chance ist, und gucken wir in eine nächste Zukunft, in eine mittelfristige Zukunft, und da liegt eben eine Chance in dem Einsatz. Und gerade, wir sprechen hier in Deutschland und in Europa, wir haben hier, sage ich mal, mit das beste Know-how, um da diese mittelfristige Zukunft etwas zu verändern. Und das muss genutzt werden.
Ich möchte die nächste Frage damit verbinden. Wenn wir Vorfälle wie Enschede oder Eschede sehen, da haben Sicherheitssysteme jetzt nicht im IT-Bereich, aber grundsätzlich Sicherheitssysteme wirklich dramatisch versagt, die einem offiziellen Review unterzogen waren. Also die Radreifen waren TÜV geprüft und die, man muss schon fast sagen, Sprengstofflager, das Feuerwerkslager war auch offiziell zugelassen und geprüft. Das hat einmal wirklich noch die Frage, können wir uns geschlossene Systeme und geschlossene Review-Prozesse, also völlig geschlossene, keine öffentliche Überwachung haben, tatsächlich leisten und welchen und wie viel Einfluss sollten die Techniker auf die Gestaltung der politischen Rahmenbedingungen für eine sichere IT haben, und zwar nicht nur Techniker, die jetzt von politischen Organen gezielt beauftragt werden, sondern eben die offene Technikergemeinde als solche vielleicht auch.
Nun, die Technikergemeinde ist ja oft weniger offen, als man sich das vorstellt, denn viele von uns sind ja angestellt. Und insofern ist unser Handlungsspielraum teilweise durch das gegeben, was uns die entsprechenden Unternehmen vorschreiben oder aber vorschlagen. Aber um den Gedanken aufzunehmen, ist das natürlich ein Stück weit auch eine Forderung an die Techniker selbst. Die Tatsache, dass es heutzutage eine weitaus genauere Überwachung von Schadstoffen gibt, ist nicht zuletzt der Tatsache zu verdanken, dass es irgendwann mal Leute gab, die gesagt haben, ich interessiere mich für diesen Bereich, unter Umständen bin ich hier sogar kompetent, ich weiß, wovon ich spreche, ich versuche Gleichgesinnte zu finden und dem Ganzen eine organisatorische Form zu geben. Was die Entwicklung von Software angeht, ist die Open-Source-Bewegung schon relativ lange soweit. Ich sehe nicht, dass ein entsprechender Prozess automatisch stattfindet im Bereich von sowas wie politischer Willensbildung oder gesellschaftlicher Meinungsbildung, die man dann eben auch in die Gesellschaft trägt und sagt, qua Profession oder qua unserer Beschäftigung in diesem Bereich machen wir dieses und jenes kund, und zwar über Medien oder im Sinne beratender Organe eben auch bei Regierungen zum Beispiel. Also diese Frage ist ein Stück weit dahingehend zu beantworten, ja, es wäre sehr, sehr gut, wenn eine größere Einflussnahme passiert, aber diese Forderung geht ein Stück weit dann eben auch an die Techniker zurück. Das ist nicht zuletzt auch eine organisatorische Frage, nehme ich an.
Na, vielleicht nutzt man auch mal die Möglichkeiten dieser neuen Cyberdemokratie. Wir haben gerade am Donnerstag die erste Cyber- oder Internet-Demo erlebt hier. Ich unterstelle mal, das ist so mehr oder minder bekannt, wo das Justizministerium mit vorher zur Verfügung gestellten Softwarepaketchen zu einer bestimmten Uhrzeit nun belagert wurde, virtuell, nicht wahr? Aber wir in der Politik sind natürlich immer in diesem Dilemma. Ich kann gerade wieder berichten, digitale elektronische Signaturen, da sind wir in der gleichen Frage. Da gibt's High Security Freunde, nicht wahr, die reden uns ein, was wir da mit E4 hoch und so weiter alles brauchen. Und da gibt's die anderen, die sagen, ja, wir wollen doch aber Business machen, und draußen die Amis machen das also alles ohnehin ganz anders. Ja? Mit anderen Worten, und wir müssen ein Gesetz basteln daraus. So, aber da ist wiederum, auch wenn Sie bei einer Firma angestellt sind, ja, durchaus eine Möglichkeit gegeben, die Politik generell anzugehen und Einfluss zu nehmen. Das muss sich nicht beschränken auf diese üblichen Verbandsstrukturen. Da gibt es auch neue Möglichkeiten, muss man nur machen.
Ich will die Frage ein bisschen provokativ umgekehrt stellen, schon in dem Sinne meiner beiden Vorredner, vielleicht noch etwas zugespitzt. Die Frage, die sich mir heute stellt, ist, wie Politik überhaupt noch möglich ist. Derzeit wird Technik an allen Ecken und Enden spezifiziert und begrenzt das, was politisch überhaupt durchsetzbar ist. Gerade das Signaturgesetz ist ein schönes Beispiel dafür. Sie haben es gerade beschrieben, wie die Bundesregierung oder alle Beteiligten, auch die vorherige Bundesregierung, zwischen allen Stühlen gesessen hat, weil an allen Ecken und Enden gezerrt wurde. Da gibt es Marktinteressen, da gibt es große Pressure Groups, da gibt es alle möglichen Arten von Wünschen, da gibt es rechtliche Wünsche, da gibt es unterschiedliche Vorstellungen und das Thema ist obendrein so komplex, dass es nur die wenigsten wirklich überschauen. Was rausgekommen ist, ist ein Signaturgesetz, das verabschiedet worden ist 1997, ja, also vor 3 Jahren. Bis heute keineswegs in dem breiten Einsatz, den man sich eigentlich vorgestellt hat. Und meine These dazu ist, weil Politik in dem Bereich kaum noch möglich ist. Denn es gibt eine Reihe von internationalen Standards im Bereich digitaler Signaturen, Kryptographie, Sicherheit, denen sich die Produkthersteller natürlich verpflichtet fühlen, denn sie wollen in dem Markt natürlich ihre Produkte platzieren. Und das Signaturgesetz enthält eine Reihe von Forderungen, die alle ihre vernünftigen Gründe und Berechtigungen haben, die mit diesen Standards konfligieren. Was ist passiert? Das BSI hat unter anderem an uns später einen Auftrag vergeben, eine Interoperabilitätsspezifikation zum Signaturgesetz zu schreiben. Das heißt, eine technische Spezifikation, die versucht, das, was dort juristisch gestaltet worden ist, unter Beteiligung vieler Techniker im Übrigen und vieler Pressure Groups, mit einer Brücke abzubilden auf das, was technisch überhaupt möglich ist mit existierenden Standards. Und dabei sind einige Dinge rausgekommen, die wirklich sehr dünne Beine haben und auch dünne Beine haben müssen, weil es dort nämlich einfach konfligierende Ziele und Vorstellungen gibt. Und das gilt für ganz, ganz viele andere Technikbereiche auch, allein in der Sicherheit. Siehe Privacy, also Datenschutz, Dinge wie P3P-Initiativen und anderes. Da kollidieren Vorstellungen, da kollidieren auch, weil das Ganze eben in einer Cyberwelt international zu betrachten ist, auch ganz unterschiedliche Rechtsvorstellungen. Und das Ganze ist zunehmend schwieriger geworden. Und aus meiner Sicht muss die Forderung daraus lauten, dass Techniker politischer werden müssen, damit Politik überhaupt noch möglich ist. Denn Politiker sind sicher zu einem weiten Gebiet schon technisch geworden. Herr Sokwart wird mir davon ein Lied von singen können, nehme ich an. Das heißt, hier gibt es viel Initiative von auch vielen juristisch gebildeten und gar nicht mal ursprünglich Technikern in verschiedenen Ministerien, die vorstoßen in neue Techniken und versuchen dort ihre Vorstellungen zu platzieren. Aber damit das Ganze überhaupt als Ganzes funktioniert, müssten Techniker viel mehr politisch mitdenken und auch bei der Standardisierung politische Fragen im Auge haben.
Wollten Sie nicht auch noch Publikum irgendwie?
Ja, das kommt als nächstes. Ich wollte jetzt jedem von Ihnen noch mal eine Möglichkeit geben zu einem Schlussstatement, wo Sie die Diskussion dann so richtig anfachen können. Ja, also Ihre Bomben ins Publikum, Ihr virtuellen Bomben bitte nur ins Publikum werfen und dann gehen wir in die offene Diskussion. Das machen wir vielleicht einfach so der Reihe rund.
Ja, meine persönliche Empfehlung, die kann man nachlesen in der Papier der EU Working Group on Legal Software in den Empfehlungen am Ende, weil ich damit gearbeitet habe und also einige Punkte aufgelistet und ich weiß nicht, ob es Sinn hat, das jetzt im Einzelnen auszuführen. Also im prinzipiell ist es halt freie Software zu stärken und die auch teilweise in bestimmten Bereichen zu fördern, staatlich zu fördern.
Ich lasse mein Statement von ebenso stehen.
Also mir liegt doch noch dran zu sagen, ich finde es gut, dass so viele Leute hier sind. Nicht die paar leeren Stühle haben mich beeindruckt. Eigentlich habe ich das andersrum positiv empfunden. Und mir geht es um IT-Sicherheit und wirtschaftlichen Fortschritt. Und ich würde mich freuen, wenn jeder, der hier so rausgeht, sowas mitnimmt und transportiert und damit die Sensibilisierung für das Thema weiterkommt.
Ich halte die freie Software, insbesondere Sicherheitssoftware, für immens notwendig für die weitere Entwicklung in diesem Bereich, speziell hier in Europa. Denn nur dadurch wird es eigentlich möglich, dieser einfachen Konsumhaltung, die derzeitig im Lande herrscht, dass man einfach irgendein Produkt kauft, gedankenlos installiert und sich wundert, wenn es dann doch nicht so funktioniert, vielleicht nicht von heute auf morgen, aber doch im Lauf der Zeit abhelfen kann. und auch der Einfluss auf der Politik, der bereits entstanden ist. Beispiel freie Exportregelung für Kryptographie, der müsste weiter in der Richtung verstärkt werden. Und es geht eben nur, indem eine große Menge von technisch Gebildeten und auch von Fachleuten genau auf diesem Gebiet sich dort engagieren.
Gut, über die Nützlichkeit und die Wünschenswerte von offener, freier Sicherheitssoftware besteht, glaube ich, wenig Dissens. Allerdings muss man sagen, wenn ich hier teilweise ein bisschen skeptisch geklungen habe, dann deswegen, weil ich bestimmte Randbedingungen aufzeigen wollte, die notwendigerweise beachtet werden müssen, um aus offener Software sichere offene Software zu machen. Es gibt eine bestimmte Reihe von Verfahren, die sich als sehr, sehr nützlich herausgestellt haben, wenn man sowas wie sichere Software entwirft und implementiert und testet. Codesharing gehört nicht unbedingt dazu. Man geht in der Regel andersrum vor. Also wenn die Gemeinschaft der offenen Entwickler tatsächlich auch in diesem Bereich aktiv werden möchte, was sehr, sehr zu begrüßen wäre, ist es vielleicht günstig, sich über ein paar Verfahren Gedanken zu machen, die sich da als nützlich herausgestellt haben, aber nicht unbedingt kompatibel sind zu den bisherigen Formen, unter denen man operiert hat, wenn man ganz normale Software geschrieben hat. Ansonsten würde ich mir natürlich wünschen, dass solche Bestrebungen aufgenommen werden, dass vor allen Dingen ein bisschen der Respekt vor dem Sicherheitsbereich in der Entwicklergemeinschaft gesenkt wird. Denn ja, es ist wahr, man kriegt teilweise unglaublich Schläge, wenn man Zusicherungen macht, die dann sich hinterher als nicht haltbar entpuppen. Auf der anderen Seite macht die Sache auch Spaß und letzten Endes sind es alles auch Implementierer und Brotesser, die solche Sicherheitssoftware produzieren und versuchen, die rauszubringen. Also es gibt keinen Grund, sich einfach nur auf GUIs zu konzentrieren, weil das eben sicherer ist. Da stürzt man eben nur ein Fenster ab, statt dass der Server gehackt wird. Ich kann in diesem Sinne nur ein bisschen Werbung für den gesamten Bereich zu machen versuchen und kann höchstens noch erwähnen, dass selbst in Forschungslaboratorien großer Firmen über sowas wie offene Sicherheit nachgedacht wird. Wer also Interesse daran hat, in diesem Bereich tätig zu werden, der kann sich dann wahrscheinlich gern bei einem von uns melden und wir werden sehen, was sich da, ich rede hier nicht von Anstellungen, sondern ganz einfach davon, Ideen zu tun. Ja.
Ich möchte auch noch einen Gedanken in die Diskussion werfen, nämlich ob offene Software nicht vielleicht auch dadurch Sicherheit schafft, dass junge, kreative Menschen etwas haben, woran sie kreativ arbeiten können, statt wie in einer Trabantenvorstadt alles vorgesetzt zu bekommen, zum Schluss nichts anderes mehr zu wissen mit ihrer Kreativität als Bushaltestellen zu vandalieren, virtuelle, sprich I love you Würmer oder dergleichen zu schreiben. Und ansonsten gehört das Podium jetzt Ihnen. Stellen Sie Ihre Fragen. Ja, einen Moment gerade. Es gehen die zwei Damen mit den Mikrofonen rum und dann können Sie laut sprechen.
Ja, danke schön. Also nochmal auf das Codesharing möchte ich gerne eingehen. Also da kann ich die rechte Seite nicht nachvollziehen. Wenn wir mal an die TCP-IP-Implementierung denken, halt im Unix-Bereich. Ich denke mal, dass die TCP-IP-Implementierung im Unix-Bereich eine höhere Qualität haben als in anderen Bereichen, liegt doch auch am Codesharing. Siehe, letztlich geht alles im Unix-Bereich heute auf die BSD-Implementierung zurück. Schauen Sie sich die kommerziellen Unixes an, wenn Sie die booten, überkriegen Sie diese Copyright-Meldung vom BSD. Darum sind die gut. Andere Hersteller haben gesagt, wir wollen diese Copyright-Meldung nicht sehen. Wir implementieren das nochmal ganz neu. Und so Sachen wie Ping of Death, die gab es vor 10, 15 Jahren auch bei BSD. Die gab es aber halt vor 2, 3 Jahren dann doch wieder plötzlich bei NT. Darum, das würde ich gerne nochmal von Herrn Kuhlmann, Herrn Brandl, Herrn Koch nochmal ein bisschen auseinander diskutiert haben. Warum soll jetzt das Codesharing ein Problem sein? Warum kann das Codesharing nicht die Sicherheit erhöhen?
Mein Statement ist nicht als ein allgemeines Statement gegen Codesharing zu verstehen, sondern erstmal nur als ein Statement, dass man tunlichst 2 oder mehr als 2 Projekte parallel dasselbe Problem zu Anfang bearbeiten lässt, um dann hinterher über Vergleich von Input und Output sicherzustellen, dass diese Implementationen tatsächlich dasselbe oder in meisten Fällen leicht unterschiedliche Sachen machen. Dadurch, dass man diese Redundanz von vornherein in das System einführt, kann man hinterher natürlich aus den drei verschiedenen Implementationen immer noch einen gemeinsamen Codebaum erstellen, der dann höchstwahrscheinlich besser ist als die drei einzelnen für sich genommen. Nur das anfängliche Entwicklungsprinzip, nämlich das gleiche Problem parallel von mehreren Teams zu bearbeiten, ist etwas, was sich im Open-Source-Bereich bisher nicht unbedingt typisch herausstellt. Falls es dazu schon Ansätze gibt, dann sind diese Leute natürlich hervorragend dafür geeignet, bestimmte Security-Probleme parallel in Angriff zu nehmen. Also wären geeignete Kandidaten.
Da gibt es halt ein Beispiel. Von IPsec gibt es halt mehrere Implementierungen und OpenBSD hat eine völlig unabhängige Implementierung, die es für Linux gibt, die sogar besser sein soll, und das ist eine unabhängige Codebasis. Und ich denke, es ist generell günstig, wenn wir nicht nur ein Mainstream Operating System haben oder immer für alles die eine Software benutzen, die auf dem gleichen Code benutzt, sondern auch eine völlig unabhängige Entwicklung hat. Denn falls mal irgendwas mit einer Software ist, falls ein Fehler gefunden wird, hat man immer noch so eine Fallback-Lösung. Das halte ich für ziemlich wichtig. Und das Codesharing, was ich vorhin angesprochen hatte, ist halt in bestimmten Bereichen ist es einfach nicht nötig, das doppelt zu entwickeln. Wir sollten schon zwei Projekte haben. Irgendwann würde sie entscheiden, welches das bessere ist, was mehr benutzt wird. Oder es werden halt beide nebeneinander benutzt, wie es mit OpenBSD ist und Linux wahrscheinlich in bestimmten Bereichen.
Ja, vielleicht eine kurze Ergänzung noch mit einem Beispiel aus dem Sicherheitsbereich. Es ist ganz sicher so, dass Codesharing geeignet dazu ist, zunehmend Fehler in Software zu finden, weil eben mehr Entwickler draufschauen und mehr Entwickler das Ganze betrachten. Es darf aber nicht als das Allheilmittel gesehen werden, denn die Gefahr, die darin steckt, ist, dass ein Fehler, der nicht gefunden ist, anschließend in sämtlichen verfügbaren Implementierungen da ist und dann die Fallback-Lösung nicht mehr existiert, wie Herr Koch es gesagt hat. Und in Sicherheitsbereichen wird das sogar aktiv eingesetzt, dass beispielsweise Firewalls von unterschiedlichen Implementierungen von unterschiedlichen Herstellern in Hochsicherheitsbereichen hintereinander geschaltet werden, um für den Fall, dass eine Verletzbarkeit aufweist, nicht gleich der gesamte Durchgang offen ist.
Es ist sicherlich richtig, dass ich so einen Dominoeffekt habe, wenn eine Implementation überall verwendet wird und sie einen Fehler aufweist, dass der dann sehr schnell sehr durchschlagend wird. Andererseits heißt es natürlich auch, dass ich mit einem Fix die ganzen Geschichten wieder heile kriege. Wenn ich eine sehr zersplitterte Landschaft habe, dann dauert es unter Umständen sehr lange, einen Fehler, der vielleicht im Design steckt, der dann aber in verschiedenen Implementationen sich auch überall durchzieht, der aber dann in diesen vielen unterschiedlichen Implementationen auch jeweils unterschiedlich repariert werden muss. Das kann dann also die Zeit bis zum Fix deutlich verlängern.
Ich möchte aus meiner eigenen Erfahrung bezweifeln, ob es möglich ist, eine Monostruktur durch einen Fix schnell zu reparieren. Die Erfahrung ist einfach, es gibt Systeme, die werden irgendwann einmal eingeschaltet und gerade Linux ist ein Kandidat dafür und dann laufen die jahrelang und keiner kümmert sich mehr drum. Und es weiß eigentlich auch keiner mehr genau, welche Version das da läuft und sogar wenn dann im Internet die Warnungen kommen, das und das könnte passieren, das Zeug läuft weiter, also industrielle Steuerungen. Also so einfach ist vielleicht die Welt in der Praxis dann draußen doch wieder nicht. Es, glaube ich, gibt genügend Systeme im Land, die mit deutlichen Lücken arbeiten und immer noch arbeiten.
Ja, das Argument, was eben genannt wurde, mag was für sich haben, reicht aber für viele praktische Fälle nicht, denn da haben wir es nicht mit Fixzeiten zu tun, sondern oft mit Online-Anwendungen, die nicht eine Minute ausfallen dürfen, um nicht große Summen zu kosten. Und da ist eben ein Hot-Standby oder ein Cold-Standby ein ganz, ganz wichtiger Mechanismus, den man braucht, um Verfügbarkeit sicherzustellen. Und deswegen brauchen wir immer Alternativimplementierung, ganz grundsätzlich. Und das ist ja im Grunde auch das Argument für Open Source, zumindest eine wichtige Motivation, um wegzukommen von den angesprochenen Monokulturen. Das ist ein ganz, ganz wesentliches Element. Und die Monokulturen sollte man nicht rückwärts wieder einführen, indem man sich auf auch in Codebereichen auf eine einzige Implementierung versteift und beschränkt.
Zur Sicherheit von Das Problem, was ich vorhin angesprochen habe, liegt halt daran, dass es keinen fähigen oder ausgebildeten Systemadministrator für die Systeme gibt. Und da kann ich halt nur Bruce Schneier dazu zitieren, dass Sicherheit keine statische Sache ist, sondern Sicherheit ist ein Prozess.
Zum Patent nochmal. Funktioniert das? Ja? Ja, danke. Zum Patent nochmal. Was wird eigentlich in der Zukunft patentierbar werden mit der Richtlinie? Ich war gestern im Europäischen Patentamt und nach 2 Stunden Diskussion haben wir uns darauf verständigt, dass es bei einem Software 3 Teile gab. Das heißt, erst die Wirkung, zum Beispiel die Möglichkeit, mehrere Programme gleichzeitig bearbeiten zu können. Zweitens die Lösung des technischen Problems und drittens das Wortlaut, also das Programm selbst, wie es geschrieben wird. Das Wortlaut wird durch Copyright geschützt. Die Wirkung ist unpatentierbar. So, dann wäre nur die Idee der Lösung, also patentierbar. Aber was wird man dann patentieren? Also dann kann ich kaum verstehen. Was wird eigentlich patentierbar sein?
Also wenn Sie beim Patentamt waren, ist natürlich klar, welche Philosophie die Ihnen da erzählen. Ich muss aber ganz deutlich sagen, wir wissen im Moment noch nicht, wie die Kommission in Brüssel ihren Vorschlag machen wird. Das, was wir wissen, ist allerdings, was sie wollen. Nämlich sie wollen eine gleichgewichtige Regelung im Vergleich mit den USA und mit Japan, die schon sagen, wir machen das auch so wie die Amerikaner. Im Gegensatz zu der aktuellen Situation, die wir im Moment haben, sprich, wo Software als solche, so steht das da so schön drin, nicht patentierbar ist, aber in Verbindung mit Anwendungen, da kommt sie dann doch zur Patentierung. Das ist das, was wir im Moment hier als faktische Rechtslage haben. Das ist also die Situation jetzt im Moment. Das, was in Brüssel gedacht ist, dass auch ohne dieses zusätzliche Anwendungspaket Software als solche patentierbar werden könnte. Ich sage nicht, das kommt so, aber das ist zumindest der Gedanke, der von der Kommission da transportiert wird. Und die sehen das auch etwas aus diesem globalen Zusammenhang. Die sehen eben, Herr Brandl hat eben auf diese Portfolio-Problematik hingewiesen, die sehen eben, europäische Firmen haben in dem Verhältnis zu US-Firmen eben keine vergleichbaren Rechtsmöglichkeiten in der Hand, können nichts anbieten. Und da denkt die Kommission, da müssen wir eine Art Wettbewerbsgleichheit herstellen und in die Richtung geht das. Aber bitte wirklich, das ist noch nicht gegessen, nicht wahr? Und der höchst komplizierte Interessenausgleich im Einzelnen wird mit Sicherheit lange gehen. Wir haben auch Richtlinienvorschläge der Kommission gesehen, die nie beschlossen worden sind. Gibt's auch.
Vielleicht noch 2 Worte zum praktischen Ablauf, wieso das gerade für größere Firmen notwendig ist. In der Praxis ist es einfach so, dass sich die Firmen untereinander oder dass die Firmen untereinander Verträge abschließen, wo in etwa gesagt wird, okay, ich habe 10.000 Patente, du hast 8.000 Patente, deine sind vielleicht ein bisschen besser. Dann räumen wir uns gegenseitig ein Mitbenutzungsrecht ein. Und das ist so der typische Ablauf eben auch im Geschäft mit USA oder auch Japan. Wenn Sie jetzt, ja, und für mich war das viele Jahre lang dumme Pflicht, sich die Patente, die da oder die Offenlegungsschriften zu Gemüte führen müssen. Es ist teilweise sehr anstrengend und sehr langweilig, das Zeug lesen zu müssen. Dann stellen Sie einfach fest, dass durch geringere Zugangsvoraussetzungen zur Patentierbarkeit in den USA und auch in Japan einfach eine absolute Patentinflation stattfindet. So, und die Kommission beginnt jetzt eigentlich Folgendes, dass sie sich an den dort geschaffenen Standard von der Höhe und von dem Grunde nach, was patentiert wird, anzupassen beginnt. Also einfach die ganz normale logische Forderung auf den Marktdruck. Und früher, ich meine, ich habe auch zwei Patente in der Richtung verbrochen, wo im Prinzip ein Algorithmus patentiert wurde. Das hat man heute dann einfach so gemacht. Man hat auf ein paar Seiten geschrieben, wie man den Algorithmus in Hardware realisiert. Und das kam dann eben durch. Das Ziel heute ist eigentlich, das angestrebt wird, dass die Möglichkeit besteht, einen bestimmten Algorithmus, einen Ablauf zusammen mit der Hardware, auf der er abläuft, eben mit dem PC oder mit dem Rechner zu patentieren. Über den Kunstgriff oder durch die Hintertür wird wahrscheinlich dann die Patentierbarkeit von Software irgendwie reinkommen. Also das ist unserer Einschätzung nach der derzeitige Stand der Entwicklung.
Moment, hier vorne.
Ich habe ein Problem. Ein Bereich, der wurde überhaupt noch nicht angesprochen, und zwar, wenn ich mal mir das hier so anschaue, auf der linken Seite wurde mehr gesagt, alles offen, alles kontrollierbar. Auf der halbrechten Position, sage ich mal, mehr so die bayerische Linie, lassen wir uns mal noch eine Hintertür offen. So, und wenn ich mir das jetzt anschaue, dass ich halt auch bei Verschlüsselungssoftware, wie es ja die Amerikaner machen, sich ein Hintertürchen offen lasse, ist ja bekannt, stand auch im Internet beim BSI, dass halt für die neue PGB-Software die Amerikaner eine Hintertüre haben, dann gibt mir das zu denken, dass speziell der Herr Brandl meines Erachtens da immer noch so ein bisschen abblockt. Also, wenn ich was verschlüsseln möchte, dann möchte ich aber auch sicher sein, dass nicht auch staatliche Stellen das trotzdem mitlesen können. Und dann kommen wir, glaube ich, an einer komplett offenen Quellcode gar nicht vorbei. Und ich denke mal, da können Sie vielleicht auch was zu sagen, Herr Sokwart, wie die Regierung, die bayerische Linie kenne ich, ich höre mich zwar nicht an wie ein Bayer, aber ich komme aus Bayern, wie die Regierungen dazu stehen.
Ich glaube, die Zeiten sind vorbei, wo man, gut, früher war es vielleicht so, wo man dann gesagt hat, okay, irgendein Standardprodukt, das breit eingesetzt wird. Und zwar wichtig ist dann, dass es das Standardprodukt ist, das jeder verwendet, sonst hat es gar ganz keinen Sinn. Macht irgendeinen künstlichen Fehler, nennen wir es mal so, und dann besteht eben die Möglichkeit, mit mittleren Rechenaufwand nachzuvollziehen, was übertragen wird. Das funktioniert so lange, solange es einen Hersteller von eben diesem Standardprodukt gibt. Das funktioniert dann nicht mehr, wenn wie zurzeit einfach die Anzahl der Anbieter inflationär zunimmt. Dann sind solche Verfahren einfach nicht mehr möglich. Das Problem, das wir zum Beispiel haben, ist einfach Folgendes. Also wir machen Chipkarten, wir machen sichere Kleincomputer eigentlich. Was wir unseren Kunden anbieten, ist, okay, hier habt ihr den Chip, jetzt baut eure Software auf. Wir bieten keine Komplettsysteme an. Das kleine Problem bei diesen Kleincomputern besteht aber zum Beispiel auch darin, ich weiß nicht, ob Sie die Diskussion über Power Attacks mitbekommen haben, wo man zum Beispiel durch Messen des Stromprofils von Chipkarten rausbekommt, welche Schlüssel da drinnen liegen. Also das Geheimste vom Geheimen. So Technik, die gibt es schon seit längerem. Vor 2 Jahren wurde die öffentlich publiziert. Durch einen dummen oder nicht so dummen Zufall haben wir seitdem die einzige Chipkarte, die eben solchen Angriffen widersteht. Das Problem dabei ist, dass wenn ich die Software, die da drinnen installiert wird, und zwar den Source Code, wenn ich den veröffentliche, dann tue ich eigentlich dem typischen Angreifer wirklich einen Gefallen. Und diese Techniken, sowas herauszufinden, sind sehr einfach. Das heißt, Standardablauf einer Chipkartenentwicklung heute, und das ist von allen Anbietern gleich, ist, man schließt zuerst einmal mit dem, der die Applikation entwickelt, ein Non-Disclosure Agreement ab, wo er sich bei allen Leib- und Seelenstrafen verpflichtet, keinerlei Geheimnisse, die eben da drinnen sind, wie sowas geschützt wird, weitergegeben wird. Und auf der anderen Seite schützt oder wird auch eigentlich keine Aussage gegeben über den Quelltext oder über den Quellcode, den er da reinbaut. Denn das wäre eine Möglichkeit, dieses ganze Ding wieder anzugreifen. Zusammengefasst, man muss also wirklich abwägen zwischen der Verwundbarkeit durch Veröffentlichung und eben der Befürchtung, dass irgendwo ein Hintertürchen drinnen sein könnte. Dem kann man eigentlich wirklich nur dadurch begegnen, dass eben gewisse Vielfalt da ist, viele Produkte, nicht nur, dass ein Produkt marktdominant ist. Und ja, Beispiel PGP zum Beispiel, das war eigentlich immer akzeptiert wird als Beispiel für offene, vertrauenswürdige Software. Auch da ist es ein Problem, wissen Sie denn, aus welcher Quelle PGP kommt? Also was ist dann wirklich drinnen, von welchem Server beziehen Sie es denn? Wer hat denn seine Finger auf dem Weg bis zu Ihnen drinnen gehabt? Und die Technik dort ist wesentlich komplizierter, zum Beispiel, wie könnte ich PGP oder sowas so signieren, dass also dann sichergestellt ist, dass Sie wirklich die richtige, unverfälschte Software letzten Endes benutzen. Und auch dann, auch wenn PGP dann irgendeinmal Code reviewed wird oder man weiß, aus der Quelle ist es sicher, dass Sie wirklich auch genau diese Quelle bekommen. Also das vielleicht als Kommentar noch dazu.
Ja, ganz kurz. Also ich glaube, da gibt es keinen großen Dissens, zumindest mit der deutschen Industrie. Also kann ich Ihnen wirklich versichern, da sind wir alle auf der gleichen Wellenlänge. Das sehen Sie auch, wenn Sie auf unsere Webseite sicherheit-im-internet.de gehen. Da finden Sie ein bisschen dazu zu dem Thema Kryptographie und diese politischen Hintergründe. Aber wichtig ist trotzdem nicht, weil wir müssen diesen Weg noch weiter gehen. Wir haben da noch nicht alle an unserer Seite. Das fängt in Europa an, da sind die Engländer und Franzosen noch nicht ganz so auf dem Pfad der Tugend. Und die Freunde über den Atlantik, da wollen wir auch noch erstmal deutlich sehen, nicht wahr, was denn beispielsweise in One-Time-Review nach den Exportvorschriften angeht. Und da will ich also auch in der Tat Ihnen, Herrn Brandl, recht geben. Mir geht's ehrlich gesagt immer ein bisschen gegen den Strich, wenn ich also höre, wie PGP hochgelobt wird. Aber die Fragen, die Herr Brandl gestellt hat, sind Fragen, die viele Experten stellen. Und ich weiß von meinen Kollegen auch im Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnologie, die uns PGP nicht empfehlen. Und für uns war das wiederum im Wirtschaftsministerium der Grund zu sagen, da gibt's hier mit den Leuten um Werner Koch eine potenzielle Alternative. Und ich wäre froh, und auch die Datenschützer in Deutschland, die ja wirklich ganz scharf darauf sind, sind froh, wenn das bald zu einem Ergebnis kommt, was wir breit verwenden können und dann eine echte PGP-Alternative auch haben. Auch wenn ich mir jetzt wieder den Unmut der Freunde zugezogen haben sollte, auch sowas finden Sie auf unserer Website, die mich da schon mal leicht irritierend angegangen haben. So.
Hallo? Vielleicht noch eine Bemerkung dazu. Das macht natürlich jetzt ein weites Feld auf, wenn wir uns Gedanken darüber machen, welche Einflüsse Nachrichtendienste auf die Sicherheit haben. Und das ist historisch ein ganz maßgeblicher Einfluss. Bis vor 50 Jahren hat sich aus den Nachrichtendiensten niemand mit Sicherheit beschäftigt. Und dass das heute ein Thema ist, hat viel damit zu tun, dass Informationstechnologie heute so wesentlich ist. Aber der Einfluss ist nach wie vor da, er ist an Stellen da, die in der Öffentlichkeit gar nicht so präsent sind. Es gibt immer so einige plakative Dinge, aber es gibt auch eine Reihe von Unternehmen, ein Schweizer Unternehmen, das bekannten Hersteller von Kryptokomponenten, der bekanntermaßen trojanische Pferde eingebaut hat. Es gibt auch einen deutschen Hersteller, der solche macht. Es ist nicht Siemens oder Infineon, um dann gleich alle hier an der Podiumsdiskussion teilnehmen auszuschließen. Aber es gibt ganz klar Unternehmen, die solche Dinge machen. Es gibt zum Beispiel eine DRS-Implementierung in Hardware mit austauschbaren Ersetzungstabellen. Und diese Ersetzungstabellen sind mit etwas anderer Belegung, nämlich mit linear, also leicht zu brechender Belegung, im Irakkrieg an den Irak geliefert worden. Also solche Sachen gibt es zuhauf. Die Liste der Gerüchte ist noch länger als die Liste der nachgewiesenen Fälle. Aber es gibt eine Reihe. Und es ist natürlich so, dass die Nachrichtendienste inzwischen auch mit dem Ziel der Industriespionage, also Echelon als Stichwort, ganz klar auch versuchen, in diesem Bereich Fuß zu fassen. Und das wird es immer wieder geben. Und das kriegen wir vermutlich auch nicht mit Open Source aus der Welt. Mit der einzigen Einschränkung, dass wir bei Open Source vielleicht wissen, dass es gerade da möglicherweise nicht funktioniert hat.
Ja. Ja, gerade zu diesem Open Source und PGP. PGP hat ja durch den Open PGP RFC ist sehr spezifiziert, wie das raus, was da rausgeht, was da reinkommt. Und es gibt von Young ein Paper, in dem er über Pretty Awful Privacy schreibt. Das ist also eine Binary-Only-Implementation von PGP. Wenn die jemand den Input, den Output und auch den Secret und den Public Key beobachten kann, dann verhält sich das Ding ganz genauso, wie sich PGP verhalten soll. Und wenn der Angreifer polynomial beschränkt ist, und das sind wir alle, weil wir halt keine Quantencomputer haben, dann kann er nachweislich nicht rauskriegen, dass dieses Programm manipuliert ist. Es verhält sich völlig korrekt nach den Spezifikationen. Und wenn dieser Angreifer zwei aufeinanderfolgende Mails lesen kann, dann kennt er den Secret Key. Also es muss der Code offen liegen, weil in dem Moment, wo das überhaupt möglich ist, eine Binary-Only-Version durch die Gegend zu schippern, ist sie unsicher.
Ich glaube, wir haben da ein generelles Thema. Wie bringe ich eigentlich Software, sichere Software vom Hersteller, wer immer das ist, ob das jetzt die mehr oder weniger böse Industrie ist oder Public Source, wie bringe ich sowas unverändert bis zum Kunden und zwar so, dass der Endanwender das installieren kann und auch sicher ist, dass sich auf dem Weg oder auch auf seinem Rechner nichts an dieser Software ändert. Und das, glaube ich, ist das allergrößte Problem, denn wenn ich diesen Transportweg nicht beherrsche, dann kann die Open-Source-Gemeinde noch so produktiv sein und noch so viel gute Produkte erzeugen. Wenn ich schaffe, irgendwo auf dem Transportweg das Produkt zu verändern, und ja, es ist Software, Software kann man einfach einmal leicht verändern, dann wird es da Probleme geben. Ich möchte die Aufmerksamkeit auf die jüngsten Entwicklungen der PC-Industrie, vor allem in den USA, richten. Dort startet eine neue Initiative, Trusted PC. Es geht also in die Richtung, dass mit den Motherboards ein Stück Sicherheitshardware integriert wird, das im Prinzip in der Lage ist, Zertifikate zu erstellen, Zertifikate zu überprüfen. Und das ist vielleicht auch eine Möglichkeit für die Zukunft, eben dann solche Dinge zu vermeiden, dass die guten Ansätze oder die guten Ideen irgendwann auf dem Weg des Transportes oder der Verteilung dann wieder zunichte gemacht werden.
Vielleicht darf ich da kurz hinzufügen, dass HP dort federführend an dieser Trusted PC-Initiative beteiligt ist, dass ein Teil der Aktivitäten in Bristol stattfinden und dass darüber nachgedacht wird, das an Linux anzubinden. Also falls es da Interessenten für geben sollte, die sich in Kernels auskennen, wiederum ist bestimmt eine sehr nützliche Sache, dass auch jenseits von Microsoft-Produkten und weiterer Art von Kernel-Architektur unterstützt wird und das wird von uns gefördert.
Wird auch dann irgendwann veröffentlicht worden, aus Gründen der Schleichwerbung, auch wir. Okay, alles ist klar. Das ist vielleicht jetzt gar nicht so sehr Schleichwerbung. Das Problem ist eigentlich, wo kriegen Sie weltweit einen Chip her, der in der Lage ist, sicher zu arbeiten? Das heißt nicht bloß irgendeinen Chip, ein Stück Silizium, dass sie dann mit den üblichen Ionenstrahlverfahren beliebig manipulieren können, sondern einen vertrauenswürdigen Chip. Und die Anbieter sitzen zum größten Teil in den USA. Und es ist auch eine wichtige politische Komponente, solche Dinge über die ganze Welt zu verteilen. Also das Wissen und die Fähigkeit, sowas zu produzieren, nicht bloß in einem Teil der Welt vorrätig zu haben.
So, ich habe jetzt ein kleines Problem, weil eigentlich ist unsere Zeit um. Wir werden aber noch überziehen, also zumindest mal die bekannten Wortmeldungen werde ich noch holen. 5 oder 10 Minuten? 10 Minuten, okay. Also ich habe eine Wortmeldung da hinten gesehen und hier vorne. Das ist im Moment das Einzige, was mir bewusst ist. Die bearbeiten wir vielleicht mal.
Ja, noch ganz kurz zu den Softwarepatenten. 2 Fragen. Zum einen, welcher Kommissar ist in der Kommission dafür federführend, wäre meine Frage. Und mein Bedenken bei den Softwarepatenten ist, dass es eigentlich innovationsfeindlich ist, aus dem Grunde, dass es für kleine Unternehmen, die normalerweise eher hochinnovativ sind, innovativer üblicherweise als die großen Unternehmen, sehr schwer, weil sehr teuer ist, Patente zu erreichen oder auch nur zu recherchieren, ob etwas patentiert ist. Wie stellt sich die Bundesregierung dazu? Dankeschön.
Also in der Kommission federführend ist der Herr Bolkenstein dafür.
Der Herr Liikanen hat im Moment etwas Bauchschmerzen mit seinen Vorstellungen. Der liegt also eher so auf der abwehrenden Seite. Ist aber auch noch nicht ganz festgezurrt. Was ich nicht so einfach unterstreichen würde, dass es schwer ist oder kostenträchtig ist, Patente zu haben, Patente zu machen, kann teuer werden, die nachher zu verteidigen. Das ist eine andere Geschichte. Die Frage der Recherchierbarkeit, so wie ich das aus den Patentämtern weiß, ist das auch nicht das unüberwindliche Problem, aber da gibt es trotzdem in der Tat gewisse Schwierigkeiten vielleicht für kleine und mittlere Unternehmen. Sie können natürlich hoch spezialisierte Anwälte beauftragen, sowas für sie zu tun. Gab da mal eine interessante Idee, so etwas wie ein, gerade für kleine und mittlere Unternehmen, ein Kompetenzzentrum aufzubauen, das also aus der Wirtschaft, aus der Szene und seitens der Bundesregierung unterstützt würde, um ebenso diese ersten Schritte im Hinblick auf Patentierung vorzunehmen. Hat sich bisher noch nicht realisieren lassen, halte das aber nach wie vor für eine durchaus interessante Sache.
Da möchte ich einwerfen, es gibt von der Fraunhofer Gesellschaft ein solches System. Also
ja, wir haben auch diese Patentinformationsämter, aber wenn man da so genau reinschaut, nicht wahr, das sind teilweise Ein-Mann-Veranstaltungen durch die Republik verteilt. Also das könnte schon noch verbessert werden, müssen wir ganz klar sagen. Da ist also ein Ansatzpunkt, nicht wahr, für weitere Aktivitäten.
Also ein Satz ist mir bei einer Kryptovorlesung im Kopf geblieben und es war, der Feind kennt das benutzte System. Ich möchte das jetzt mal so erweitern, dass der Feind hat den Source Code. Also wir alle wissen, es ist einfach zu kopieren. Ja? Wie kann ich eigentlich sicher sein, dass dann, wenn Sie sagen, Source Code, Sie wollen ihn nicht rausgeben, dass nicht irgendjemand den schon hat? Ja? Also kann ich doch eigentlich wenn ich also jetzt Open Source Software mache, davon gehe ich dann aus, der Feind hat den Source Code. Also gehe ich doch ganz anders an die Sache ran, dies zu sichern. Und nicht nur zu sagen, okay, den Source Code haben nur wir, und wenn er dann doch bekannt wird und dann im Internet verteilt wird, dann haben Sie ein Problem. Wenn Sie das auch so sehen, dann Herr Brendel.
Okay. Der Feind hat den Source Code, weil er irgendwelche Investitionen gemacht hat, den Source Code zu bekommen. Und die Frage ist einfach bloß, wie groß war sein Aufwand, den Source Code zu bekommen? Also hat er selber gearbeitet ein paar Jahre lang oder Social Engineering? Also ich warte eigentlich Zeit meines Lebens noch auf die hübsche junge blonde Spionin, die mich, ist leider immer noch nicht passiert. Den Schutz durch Geheimhaltung, der besteht im Wesentlichen darin, dass der Feind einige Zeit braucht, um zu wissen, wie das System genau funktioniert. Und es ist ja nicht so, dass man solche Systeme, die geheim gehalten werden, dass da die Verschlüsselung aus einem einfachen XOR-Gatter oder sowas besteht, sondern die Leute, die sowas bauen, die machen sich durchaus ihre Gedanken mehr oder weniger intelligent. Also das muss man auch sehen. Klar, es läuft nicht in der Linie der lauteren Kryptodenkungsart. Der Algorithmus muss bekannt sein und das Geheimnis liegt nur im Schlüssel. Setzt eigentlich einfach die menschliche Unzulänglichkeit ein. Kein Softwareentwickler ist in der Lage und auch kein automatisches System ist in der Lage, fehlerfreie Software zu produzieren. Und weil man das eben weiß, zieht man da dort die Notbremse. Jeder, der irgendwann einmal sein Kryptographie- oder Kryptologiestudium hinter sich hat und dann mit dem Schock der Praxis vertraut ist oder den Schock der Praxis erleidet, den drehen sich zuerst einmal die Zehennägel auf, wenn er sieht, wie dann eigentlich dann nachträglich gewalttätig für Sicherheit gesorgt wird. Aber es gibt derzeit keine andere Möglichkeit, solange ich nichts Fehlerfreies produzieren kann, ja, bin ich eigentlich da irgendwo am Anschlag. Also auch wir sind etwas unglücklich, dass man sowas machen muss. Bloß, wie schützt man sonst?
Nehmen wir noch die eine Wortmeldung.
Also ich habe so eine Frage, und zwar, Sie sagen, die Verschleierung gewinnt Zeit für denjenigen oder den Entwickler dieser Kryptosoftware. Aber verlangsamt es nicht auch gleichzeitig den Prozess der Entwicklung neuerer und sicherer Software? Ich meine, die eine Schwäche ist gleichzeitig doch auch eine Stärke. Dadurch, dass man halt schnell die Fehler aufdecken kann, kann man sie auch schneller beheben und es zu dem gesamten Prozess der Entwicklung von Verschlüsselungsverfahren doch eigentlich beschleunigen und dann vielleicht schneller hin zu einem besseren Produkt führen.
Würde ich Ihnen sofort zustimmen, wenn die ganze Welt aus netten Menschen bestehen würde, wie Sie hier sitzen. Bloß sind Sie sich sicher, wenn irgendjemand einen Fehler in der Geldkarte findet, zum Beispiel, dass er die wieder aufladen kann, dass er den Fehler ins Netz stellt oder demjenigen, der für dieses System verantwortlich ist, informiert und nicht den Fehler dazu benutzt, dass er im Keller damit Geld macht. Moment, über was sprechen wir jetzt? Über welche Technik? Geldkarte, die Spezifikation, glaube ich, ist vor 1,5 Jahren fertig geworden. Also das ist nicht die Technik vor 10 Jahren, sondern das ist einfach der aktuelle Stand. Und für den praktischen Gebrauch ist die, glaube ich, immer noch sicher genug.
Also ich denke, der unten im Publikum hat die Bankautomatenkarten.
Ach so.
Sag mal, ich muss die Diskussion jetzt beenden, aber ich möchte meine Moderatorposition jetzt ein bisschen missbrauchen, vielleicht nochmal was zu Ihnen zu sagen. Ich denke halt, es gibt auch lautere Leute und wenn wir die Sourcen veröffentlichen, dann haben wir möglicherweise das Glück, dass einer von denen drüber geschaut hat und dann haben wir dadurch natürlich auch die Chance, dass wir eine Warnung kriegen könnten, ehe es jemand mit weniger lauteren Absichten anfängt zu missbrauchen. Es ist nur eine Chance, es ist keine Gewissheit, es sei denn, wir stellen das über formale Prozesse sicher.
Wir sehen das ganz gut, finde ich, eigentlich mit dem Chaos Computer Club. Da haben wir viele engagierte Leute, die sich um interessante Entwicklungen auch kümmern und das auch immer wieder deutlich machen draußen. Und diese Leute sind seriös, nicht wahr? Die hören, die gehen bei uns Tag ein, Tag aus durch die Gebäude. Und ich finde das gut und das müssen wir unterstützen.
Wir könnten an dieser Stelle jetzt natürlich eine riesige Diskussion aufmachen über die Kriminalisierung von Hackern, was ja teilweise dann auch mal Leute sind, die Finger auf die Wunden legen. Aber die Zeit, ich meine jetzt wirklich Hacker im Sinne von Leute, die diese Systeme austüfteln und dann einen Finger auf eine Sicherheitswunde legen, ohne die zu missbrauchen. Aber die Zeit haben wir jetzt nicht mehr. Ich möchte erstmal dem Podium hier oben danken. Es war eine sehr angeregte und sehr qualifizierte Diskussion. Und ich möchte auch Ihnen unten im Plenum danken für die rege Teilnahme an der Diskussion. Und das wäre mein Schlusswort.
Auch ich möchte mich hier anschließen. Nochmal vielen Dank an alle Teilnehmer und auch an das Publikum für die wirklich niveauvolle und interessante Diskussion. Und ich möchte jedem Teilnehmer noch zum Abschluss ein kleines Andenken überreichen.